Hallo mein Freund, bleibt und hört ein wenig zu. Genauso hat uns Deckard Cain vor 30 Jahren in eine Welt gezogen, die uns bis heute beschäftigt. Mit Dämonen, Engeln und natürlich einer ganzen Menge Loot. Dieses Jahr wird Diablo 30 Jahre alt und das hat Blizzard jetzt gefeiert, indem es uns beschenkt hat. Oder zumindest haben sie das so gesagt. Es gibt nämlich den Warlock in Diablo Immortal, in Diablo Resurrected, also Diablo 2 Resurrected und auch in Diablo 4. Und darüber wollen wir heute reden, was es sonst noch alles Neues gibt, was Diablo jetzt in Zukunft für uns mitbringt und wo es herkommt, das will ich besprechen mit meinen Gästen. Herzlich willkommen. Hallo auch an den Chat. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Und alles Gute, Diablo.
Alles Gute zum Geburtstag, Diablo, genau. Wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, wir sitzen in einem neuen Studio. Da auch nochmal einen großen Dank an unsere Production.
Zieht euch das mal
mega
rein.
Mega geiles Studio. Also
sieht
wirklich
so gut aus.
Wir haben so hart gearbeitet in den letzten Tagen, um das noch für diesen Stream ready zu kriegen. Und ich finde, es sieht wirklich fantastisch aus.
Ja. Also, wir haben nicht geschlafen.
Respekt an euch, Jungs.
Die nächsten zwei Wochen sind sie dann auch erstmal im Urlaub.
Ja.
Und damit, ihr habt gerade schon gesehen, ich habe ein paar Gäste da. Und zwar zuallererst einmal Jules, unseren Diablo-Experten. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Dann haben wir den lieben Dimmi, der selber sogar für Blizzard in Kalifornien war oder für uns, um mit Blizzard zu reden.
Hallo.
Sehr schön. Und der liebe André, du hast die Nacht sozusagen fast durchgemacht, um den Warlock schon anzuspielen. Oh, ja, was hat... André ist vielleicht noch etwas müde, aber wir kriegen das hin.
Müssen wir schauen, ob deine Müdigkeit stimmt, also da mein Jetlag. Ja.
Der Gag wird, André sagt nur ja und nein.
Ja.
Und wir müssen trotzdem aus ihm rauskriegen, wie es sich gespielt hat.
Das wird ein super Stream.
Okay.
Und für alle, die sich fragen, ja, aber wie spielt er sich denn? Wir werden ihn später auch selber noch hier im Stream anspielen. Also wenn ihr das sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dann noch nach dem Talk dran. Jetzt wollen wir aber erstmal reingehen und allgemein darüber sprechen, was denn alles angekündigt wurde. Es war eine ganze Menge, was da Blizzard für uns bereitgehalten hat. Und jetzt wäre erstmal die Frage, der Warlock, natürlich, der Elefant im Raum. Wie habt ihr drauf reagiert? Vor allem du, Dimmi, du wusstest ja schon davon. Wie hast du drauf reagiert, als Blizzard dir vor Ort gesagt hat, hey, wir haben einen Warlock und zwar nicht nur in Diablo nicht nur in Diablo 4, nicht nur in Diablo Immortal, sondern auch noch in Diablo 2 Resurrected.
Also ich habe auf jeden Fall in die Hände gerieben, weil ich ja im Sinne unserer Community natürlich da bin und ich weiß einfach, wie groß der Stellenwert ist, den Diablo 2 halt nach wie vor bei uns in der Community hat, auch in Abgrenzung zu Diablo 4 lustigerweise, weil viele Leute immer noch der Meinung sind, dass Diablo 2 und dann, ne, das Argument ist ja auch durchaus valide in vielen Punkten, was so das Loot-Gefühl angeht und auch das Progressionsgefühl, nach wie vor der Meilenstein ist, an dem sich alle messen müssen. Und dass das halt nach 25 Jahren jetzt quasi eine neue Klasse bekommt, fand ich, also da wusste ich, dass da wird interessant für die Gamester-Community. Und darüber hinaus natürlich auch interessant, dass, ne, bin ich gespannt auf das, was André sagt, aber ist das halt so einfach hinzukriegen, ja? Weil das haben wir sie auch vor Ort gefragt. Wenn du halt ein 25 Jahre altes Meisterwerk hast, wie fühlt sich das an, da quasi mit der Säge ranzugehen und halt so massiv da reinzugehen? Sie haben ja schon bei Diablo Resurrected ein bisschen was über die Jahre jetzt gemacht, aber das ist auf jeden Fall der größte Einschnitt, den sie bisher gemacht haben. Also es war auf jeden Fall auch was Spannendes und natürlich dann im Verbund mit Diablo Immortal und Diablo 4 ist es ein sehr, sehr interessantes Projekt, finde ich, und auch eins, das illustriert, wie mittlerweile Publishing auch über die Grenzen des aktuellsten Spiels hinaus funktioniert. Das ist ja zwar nicht neu, aber dass halt auch Blizzard jetzt erkennt, okay, wir können auch einfach Content für unsere älteren Diablos rausbringen. Ja, Diablo 3 machen sie nicht, weil sie tatsächlich, das haben wir sie auch gefragt, weil sie da keine Nische gefunden haben zwischen Hexendoktor und zwischen Necromancer, wo der Warlock, der ja auch sehr Sorceress-mäßig ist, sehr Summoner-mäßig ist, wo der halt gut reingepasst hätte. Das war das, was sie uns offiziell gesagt haben.
Schade, weil da hatte ich mich auch drüber gefreut.
Ja, das wäre geil gewesen.
So,
ja.
Diablo 3 war ja ehrlicherweise mein Einstieg in die Reihe. Und da hätte ich schon auch den Warlock gerne gesehen. Und ich war überrascht, dass es den ja nicht nur eben für ein Spiel, sondern für alle drei gibt. Jules, du als großer Diablo-Fan, wie war das für dich? Hast du gedacht, okay, jetzt fühle ich mich als Fan endlich mal wieder gesehen?
Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob der Warlock jetzt die Nummer 1 auf meiner Wunschliste gewesen wäre, aber ich find's, wie auch Dimmi schon gesagt hat, halt sehr cool und interessant, dass man sagt, man bringt eben so eine Klasse für mehrere Spiele raus und eben auch ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist. Sie haben ja auch extra gesagt, man kann, wenn man will, auch auf den alten Realms halt weiter spielen, mhm, ja, wo dann diese Neuerungen nicht drin sind, weil es ist eben ein krasser Einschnitt für so ein Spiel, was, wo viele vielleicht sagen würden, eigentlich ist es perfekt. So, sie brauchen dann nichts mehr dran machen. Jetzt machen sie ja doch viele Sachen, die irgendwie auch Neuerungen sind, die sich Spieler auch für Diablo 4 gewünscht haben.
Ja.
Das finde ich grundsätzlich sehr cool. Ich finde es cool, dass wir 2 neue Klassen in Diablo 4 damit ja sogar bekommen. Ich hätte jetzt für meinen nächsten Run dann mit Lord of Hatred nichts außer dem Paladin gebraucht, weil ich den einfach so wunderschön finde. Aber ich fand es sehr, ich fand den Trailer cool auch. Und ich finde es auch irgendwie interessant, dass sie ja so ein bisschen so eine visuelle Progression auch in dem, wie sieht der Warlock in D2 aus, wie sieht er in Immortal aus, wie sieht er in D4 aus. Die Sachen, die spielen ja auch nacheinander quasi, mhm, und sie haben das dann sogar ein bisschen erklärt, dass der Warlock sich halt in seinen dunklen Künsten weiterentwickelt hat. Sieht man ja auch in Diablo 2 sieht er noch relativ menschlich aus eigentlich. Ja. Während er in Diablo 4 ist er ja komplett, zumindest so wie man ihn jetzt gesehen hat, halt hat er so eine Maske, womit er gar nicht mehr sehen kann, so ähnlich auch wie Hörner, du.
Ja.
genau, also das finde ich auch interessant und da bin ich auch gespannt, ob es auch spielerisch dann noch größere Unterschiede gibt, weil jetzt in Diablo 4 haben sie, glaube ich, noch fast gar nichts gesagt, ob der sich da spielerisch unterscheiden wird. In Diablo 2 ja schon relativ viel mit den Dämonen und diesen Buffs, die er aus denen rausziehen kann und so. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, keiner beschwert sich über mehr Klassenmöglichkeiten. Und ich finde es eine nette Sensation, dass man jetzt nach 25 Jahren nochmal eine neue Klasse kriegt.
Ja, vor allem, es gibt ja nicht nur eine neue Klasse, sondern die wurde ja auch direkt geshadowdropped. Also der ganze DLC, genau, kam direkt heute mit der Ankündigung online und man konnte spielen, zu deinem Glück oder
ja,
so. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Und wie gut findest du das, dass sie gesagt haben, okay, wir kündigen das nicht erst an und lassen sich die Leute drauf freuen, sondern wir machen da einen Shadowdrop draus und lassen sie direkt einfach spielen in dieser Koryphäe des Gamings?
Also ich finde das eine gute Idee, weil Blizzard-Server bei Release-Tagen sind ja immer ein bisschen eine Sache für sich. Und wenn sie Shadow droppen, dann sind nicht alle auf einmal da. Das ist schon taktisch auch wertvoll, glaube ich. Ich habe es ein bisschen gespielt. Es ist halt in den ersten Akten langsam, ne? Auf normal Akt 1, da weiß man, das ist, da kann man das noch nicht ganz beurteilen, wie das am Ende sein wird. Aber er hat schon Spaß gemacht. Was ich aber natürlich viel fantastischer finde, fast noch, ist, dass sie den Stash überarbeitet haben. Du hast jetzt Banken, wo du deine Steine stapeln kannst, deine Runen stapeln kannst. Und es ist aber so, dass der Charakter, der diese Erweiterung hat, den du in dieser Erweiterung startest, der ist komplett separat von allen anderen, von der restlichen Online-Welt von Diablo. Und wenn du jetzt zum Beispiel Geld von deinen bestehenden Charakteren mitnehmen willst, dann musst du quasi entweder den ganzen Charakter oder einen Muli mit diesem Geld beladen und dann den konvertieren in die Erweiterung. Dann kannst du das Geld in die Sharedbox geben und dann dem Charakter, den du eigentlich spielen willst.
Okay, also das ist noch ein bisschen hakelig. Da müssten sie vielleicht noch eine einfachere Lösung finden, damit man das Geld direkt...
Aber grundsätzlich kann man Wertsachen, also alles, was man im Hauptspiel schon hat, kann man durch diese Charakterübertragungen in die Erweiterung mitnehmen. Man kann aber nicht zurück. Also man muss sich gut überlegen, ja, welchen Charakter man da vorwärts nimmt. Auch wenn man mit Freunden spielen will, die Erweiterung vielleicht nicht haben, der Charakter ist dann da gefangen.
Okay.
Das fand ich übrigens interessant mit den die Überarbeitung auch im Stash und so, weil ich wusste ja, ich fliege logischerweise zu Blizzard und intern haben wir auch ein paar Leute, die halt richtig tief sind in Diablo 2, mhm, und die wussten zwar nicht, was so passiert. Ich habe nur gesagt, ich bin halt bei Blizzard zu Besuch. Weil die meinten, wenn du halt bei irgendwas zu Diablo 2 rauskriegst, ja, dann wir brauchen unbedingt stackable Loot, wir brauchen halt ein aufgeräumtes Stash, wir brauchen unbedingt Loot-Filter und so. Und ich dachte, okay, das klingt ja alles erstmal sehr, also für den Außenstehenden denkt man sich so, das ist auch nicht so krass, das klingt halt nach sehr viel so zusätzlich Tabellensachen und so. Aber tatsächlich ja, also als sie haben ja wirklich dann genau das gebracht. Also das ja, ist ja das, was die Community am meisten wollte, dass halt, ne, also die Leute wollen ja nicht, dass Diablo 2 komplett sich neu definiert nach all der Zeit, aber so diese paar Komfort-Features, weil das ist natürlich auch immer wieder eine Debatte, Diablo 2 ist ja so ein bisschen, ne, hat seine Ecken und Kanten und die Community liebt die auch und findet es auch teilweise schlecht, dass modernere Diablos diese Reibungspunkte halt abgeschafft haben. Aber so ein paar Sachen, da sind sich ja doch die meisten Leute einig, das ist einfach nur altmodisch und da brauchen wir halt neuen Stuff und so, wie halt die Lootfilter. Und dass sie das jetzt bringen, ist, glaube ich, echt auch ein sehr, sehr gutes Signal für die Community, dass da halt auf sie gehört wird und dass an Diablo 2 Resurrected weitergearbeitet wird.
Ja, es ist ja auch so, dass auch Modding in Diablo 2 immer ein großes Thema war und dass viele dieser Dinge über Mods schon eingefügt werden konnten, aber halt nicht in Diablo 2 Resurrected. Das war fürs Modding nämlich sehr viel schwerer. Und jetzt hat Blizzard selber gesagt, okay, gut, naja, ihr wollt es alle, ihr kriegt es, was überraschend ist, weil das sind wir von Blizzard nicht unbedingt gewöhnt, dass sie so auf die Community eingehen, zumindest nicht mehr in den letzten Jahren. Jetzt ist die Frage, warum ist denn das Looten und vor allem auch das Ordnen des Loots für Diablo-Spieler so wichtig? Also, ich meine, ich verstehe, ich kenne das selber, wenn ich viel loote und viel einsammle, dann will ich da irgendwie noch halbwegs einen Überblick drüber haben. Aber warum ist es wichtig, dass Edelsteine stapelbar sind und dass man halt dann auch noch mal unterteilen kann in Runen, in Edelsteine, in Materialien, in der Box? Jules?
Naja, weil du in dem Spiel halt, gerade wenn du dann im späteren im Endgame bist, dann hast du halt unendlich große Gegnergruppen, durch die du dich durchmetzelst und dann liegt da halt unfassbar viel Zeug rum und es ist so viel Zeug, dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, die niedrigleveligeren oder niedrigstufigeren, also die nicht seltenen Items überhaupt aufzusammeln und dann willst du vielleicht sagen, ja, die will ich gar nicht mehr sehen, bitte weg mit dem billigen Zeug, ich sammle nur noch Legendaries auf oder so und genau dafür ist dann so ein Lootfilter halt sehr praktisch. Weil im Endeffekt geht's dann, glaube ich, allen darum, möglichst ununterbrochen durch unendliche Monsterhorden sich durchzumetzeln. Und da nervt natürlich jede Sache, die dazu führt, dass man sich alle paar Gegner dann vielleicht in die Stadt zurückporten muss, weil man halt Loot verkaufen muss und so weiter. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Sache, die sich klein anhört, aber fürs Spielgefühl gerade im Endgame wirklich einen großen Unterschied macht.
Ja, für den Spielfluss. Also das ist ja allgemein was. Ich zum Beispiel bin so jemand, ich sammle alles auf, was ich sehe, egal ob es Legendary ist oder nicht, weil man kann es ja noch zum Schmied bringen und der kann ja dann noch Materialien rausmachen. Ja,
same. Aber vielleicht ist es nicht so sinnvoll. Ich weiß, also Jesse Rocks hätte mich dafür gehasst, wenn ich das immer dann getan habe. Deswegen mit einem Filter kann ich vielleicht auch mir selber diesen Zwang abnehmen. Wenn ich es gar nicht sehe, muss ich es nicht aufsammeln.
Ja, wie war das denn jetzt für dich? Du hast es jetzt schon angespielt in Diablo 2 Resurrected. Hast du alles aufgesammelt und hast du gemerkt, wie diese Quality of Life-Vorteile das Spiel einfach angenehmer machen?
Also durch das Geld, was ich transferiert habe, habe ich ein paar weiße Sachen liegen lassen, weil ich sie in den typischen Grind am Anfang, dass du auch das Geld ein bisschen im Auge behalten musst, das fiel da weg. Aber generell ist es ja so, dass du nie genug Platz im Stash hattest für jetzt alle möglichen Steine und Runen und so weiter, gerade Runen. Und das ist halt ein Riesenvorteil, weil sonst hast du halt deine 20 Mulis, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind.
Ja.
Du kannst nicht erwarten, dass die Leute sich Nebencharaktere machen und ihr Zeug auslagern. Das hatte Diablo 4 am Anfang ja auch, dass du teilweise Sachen auslagern musstest. Ich finde es sehr ironisch oder zumindest lustig, dass Diablo 2 ein Lootfilter vor Diablo 4 bekommen hat. aber der kommt ja bald nach.
Der kommt ja auch,
Kommt ja mit dem Add-on dann. Aber ich glaube für alle nicht Add-on exklusiv, bin ich sicher.
Ich glaube für alle,
Ich finde es rundum gelungen. Also sie haben es sehr gut gemacht. Und was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass es so eine Community gab schon lange, seit 20 Jahren, von Leuten, die zum Beispiel alle Uniques sammeln wollen.
Mhm.
Und da gibt es jetzt eben so eine Art Kodex, wo das automatisch eingetragen wird.
Man kriegt
sogar so Cosmetic Unlocks, wenn man diesen Kodex befüllt. Und das ist für diese Teil-Community, die das über externe Websites gemacht hat, die sind, glaube ich, sehr glücklich.
Ja, der Heilige Gral heißt es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass man da wirklich geschaut hat, komplette Sets zu sammeln. Und die musste man, eigentlich hatte man dann so eine Liste nebenbei offen, wo man es abgehakt hat, was man schon alles hat. Das ist jetzt sehr viel einfacher. Und auch da hat Blizzard auf die Community gehört und gemerkt, okay, da gibt es einen Need für. Und wir versuchen, diesen Need zu erfüllen. Auch noch mit dann zusätzlich nochmal Cosmetics und so. Das ist eigentlich, also finde ich, auch da wieder erstaunlich, aber ziemlich cool. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Also seid ihr dem Heiligen Gral nachgegangen, Demi?
Nee, bin ich nicht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es sehr interessant ist, wie sehr Diablo 2 da halt in die Community reinschaut und auch in diese Teil-Communities. Und das merkst du auch, wenn du, also in der Art und Weise, wir haben ja mit allen Devs gesprochen, also mit welchen von Diablo 4, von Diablo 2, und du merkst es, auf Diablo 2 Resurrected ist halt nicht derselbe Druck drauf wie auf einem Diablo 4. Ja, weil ich nicht sagen will, dass es jetzt irgendwie schlecht war, mit den Diablo 4 Devs zu sprechen, aber Diablo 2 hat so ein bisschen was Nerdigeres. Ne? Das ist ein Team, die sitzen größtenteils in Barcelona, glaube ich. Und ich glaube auch, die haben relativ freie Hand, was sie jetzt genau da machen möchten und in welche Richtung sie sich da auch weiterentwickeln möchten. Ist natürlich jetzt noch so ein bisschen ein großer Schleier darüber, wie die Zukunft von Diablo 2 Resurrected aussieht, ob das jetzt im Prinzip so ein großes Abschlussgeschenk ist, dieser Warlock, oder ob das quasi der erste Stein für etwas Neues ist, für ein neues Gebäude. Aber ja, sie haben es auch explizit angesprochen, dass sie halt sich bewusst abgrenzen wollen von einem Diablo 4 mit dessen halt Loot-System und mit dessen Schnelllebigkeit und so, und dass sie halt wirklich da auch in dieser Kern-Community, in dieser Hardcore-Community, das sind die Leute, die sie ansprechen wollen. Statt jetzt zum Beispiel zu sagen, wir wollen möglichst viele neue Leute dazu bekommen, Diablo 2 zu kaufen. Ein Stück weit machen sie das, weil sie es ja jetzt auf Steam veröffentlichen. Es ist jetzt sogar schon raus auf Steam. Ich glaube aber tatsächlich, dass das mehr so ein Publishing noch so nebenbei mitnehmen ist und weniger ein, wir wollen jetzt Diablo 2 für alle, für den ganzen Mainstream, kommt alle rein, ist.
Okay, also das glaubst du nicht, weil das ist ja, was ich jetzt auch gelesen habe, dass ein Markt da ganz, ganz wichtig war für diese Neuerungen, auch im alten Spiel, und zwar der chinesische. Ja. Und denn da ist das Spiel ja auch erst, soweit ich weiß, letztes Jahr wirklich groß rausgekommen nochmal, oder wurde auf jeden Fall nochmal neu veröffentlicht, und im chinesischen Markt sind die Leute mehr dran gewöhnt, dass es halt andauernd neue DLCs gibt, die man dann auch zahlt. Zahlen ist da ein wichtiger Punkt, weil das Ganze kostet 25 Euro. Und ich habe vorhin deine Reaktion gesehen, so 25 Euro. Warum hast du so reagiert? Was hat dich überrascht? Ich meine, es ist Blizzard.
Ja, es ist Blizzard, aber ich glaube, also ich finde es für ein reines Klassen-DLC, wo jetzt nicht ein neues Kapitel oder neuer Akt mit drin hängt, finde ich 25 Euro schon viel. Ich weiß nicht, ob jemand im Chat das gerade im Kopf hat. Es gab ja diesen Rise of the Necromancer DLC auch, wo dann der Nekromant für Diablo 3 kam. Und ich meine, der war günstiger, weil das war ja eigentlich ein vergleichbares Klassenpaket, wo du im Grunde einfach kriegst halt nur eine Klasse. 15 Euro war das damals, glaube ich, schreibt Snacktag. Das ist auch der Preis, den ich im Kopf hatte. Und das hätte ich für eine reine Klasse angemessener gefunden als 25. Deswegen habe ich so reagiert.
Ja, ist bei uns in der Community tatsächlich, also exklusiv bei uns in der Community, auch die vorherrschende Reaktion auf den Reveal. Also bei uns sind die Leute in den Kommentaren sehr aufgebracht wegen des Preises. Lustigerweise auf Reddit, also so in den ganz großen Communities, sieht man es fast gar nicht, aber bei uns in der Community schon. Und ja, auch da, ich verstehe, in quasi absolut gesehen sind 25 Euro viel Geld. Ist natürlich auch ein Kontext, ne? Es ist wahrscheinlich ein sehr viel kleineres Team als das von Diablo 4. Sie veröffentlichen Content für ein halt altes Spiel, das im Prinzip keine Mikrotransaktionen hat. Kann halt sein, dass auch einfach es notwendig ist, den Preis so hoch zu setzen. Ja, ich will da nicht in die Verteidigung gehen für Blizzard. Ich will nur sagen, dass es potenziell auch einfach komplizierter ist, als es vielleicht beim Necromancer in Diablo 3 der Fall war. Zumal ja auch die Gameplay-Änderungen, die es gibt, also sowas wie jetzt die neu überarbeiteten Terrorzonen und dann aber auch diese neuen Bosse, die man da freischalten kann, die neuen Gegner, das ist ja alles kostenlos für alle. Hätten sie auch hinter die Paywall ziehen können, haben sie zum Glück nicht gemacht. Also ja, 25 Euro ist auf jeden Fall eine Stange Geld. Will ich auch gar nicht kleinreden. Ich glaube nur, mir fällt es halt schwer, da den direkten Vergleich zu ziehen, weil einfach Necromancer ist wie alt? 10 Jahre? Viel hat sich halt auch verändert. Ja.
Auf jeden Fall. Wie ist es denn, also du hast ihn jetzt schon gespielt, findest du, die 25 Euro sind angemessen? Also spürst du die beim Spielen?
Ich bin da bei euch, das ist mit einem neuen Akt wäre es vielleicht angemessen gewesen, aber nur die Klasse ist etwas hoch. Vielleicht planen sie gleich irgendwelche Sales ein, dass es dann auf 15 landet, aber ich fand es zu hoch.
Ich habe mit Heiko lustigerweise eben gesprochen, weil er auch meinte, und das finde ich auch sehr richtig, sie hätten das... Das wäre halt der Marketing-Gig gewesen, das halt noch reinzupacken als Vorbestellerbonus für Diablo 4, für Lord of Hatred.
Oh.
Das haben sie ja bei Call of Duty ein paar Mal gemacht, dass sie dann irgendwie diese Remastered-Kampagne von Modern Warfare 2 oder Modern Warfare 1 mit reingepackt haben in diese Deluxe-Edition von, was war das, Infinite Warfare damals. Wenn sie sowas gemacht hätten, glaube ich, wäre das besser angekommen, als jetzt zu sagen, wir haben jetzt einen Flat-Preis von 25 Euro, den müssen alle zahlen und da gibt es gar keine Art von Deal oder sonst irgendwas, womit ihr euch das ein bisschen leichter machen könnt.
Ja, also was ich jetzt gesehen habe, ist, dass es ja im Set mit Diablo 2 Resurrected, falls man es noch nicht hat, günstiger ist.
Genau, stimmt, ja.
Also da diese
40-Euro-Edition, ne?
Genau, das ist, die kostet 40€. Also für alle, die Diablo 2 Resurrected bisher nicht hatten und die jetzt vielleicht durch das Panel nochmal drauf aufmerksam geworden sind, ah ja, stimmt, da war ja was. Und ich wollte es eigentlich eh schon immer spielen und jetzt gibt's da eine neue Klasse, die ich sonst ja bisher noch nirgendwo spielen kann.
Ja.
Also den Warlock, der wurde zwar angekündigt für Diablo 4 und auch für Immortal, aber du kannst in Diablo 4 den ich im April, beziehungsweise halt dann zum Release des neuen DLCs spielen und in Diablo Immortal im Juni, hatten sie, glaube ich, gesagt.
Ja.
Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Für alle, die jetzt sagen, boah, ich will aber jetzt endlich mal Warlock in Diablo spielen, da wäre dann die Möglichkeit, zumindest dann im zusammen mit dem Spiel ist es etwas günstiger, falls ihr euch Sorgen macht.
Wenn ich mal einen ganz lustigen Vergleich zu meiner MMO-Welt ziehen darf, Ich finde es total lustig, weil das, was Blizzard jetzt gerade mit Diablo 2 macht, ist ja das, was sich gerade alle in WoW Classic wünschen. Weil in WoW Classic wünschen sich ja alle ein sogenanntes Classic Plus. Man nimmt quasi das Spielgefühl und genauso wie Classic halt früher war und man bringt da neue Inhalte in dieses Korsett.
Statt quasi in der Zeit einfach nur nach vorne
statt
zu gehen.
Statt quasi dann einfach nur, okay, jetzt kommt wieder Burning Crusade, wieder Wrath of the Lich King und das Spiel entwickelt sich halt langsam immer mehr zu dem WoW, was es heutzutage ist, was sich ja spürbar anders anfühlt. Und stattdessen halt in diesem Korsett bleiben und da neue Inhalte. Und das ist ja exakt das, was sie jetzt gemacht haben. Also der Warlock ist Diablo Resurrected Plus im Grunde. Ja, lustig. Es gab ja auch eine kleine Andeutung von Holly Longdale in dem State of Azeroth Panel. Vielleicht kommt da zur BlizzCon endlich die verhoffte Ankündigung.
Ja, ist auch was sich Leute schon wirklich sehr lange wünschen. Aber bei Diablo, wie du schon gesagt hast, versuchen sie eben einfach mehr drauf einzugehen und jetzt die Community-Wünsche zu sehen. Etwas. Ja.
Ist das eigentlich was, den Eindruck, den du auch hattest, dass das wirklich so ein Umdenken bei Blizzard ist? Weil das finde ich bei World of Warcraft nämlich das sehr, sehr stark war in den letzten Jahren, dass sie wieder viel mehr, also dass sie eigentlich ihre komplette Kommunikationsstrategie verändert haben. Wir reden die ganze Zeit mit euch. Wir gehen viel schneller darauf ein, was ihr euch wünscht. Wir sagen auch offen, wenn wir mal was nicht so gut gemacht haben. Bei Diablo 4 war es ja so, dass sie ja eigentlich schon versucht haben, drauf zu achten, aber alles hat immer so unglaublich lange gedauert. Also wirklich memeable lange.
Ja.
Yo, wir hätten gerne einen Tab für Edelsteine. Alles klar, in 3 Seasons probieren wir mal, ob wir das umgesetzt bekommen. Aber hast du auch einen Eindruck, dass das wirklich so eine Veränderung ist, die da stattfindet, jetzt wo du mit den Devs reden konntest?
Ja. Also es ist natürlich immer schwer dann auch zu beurteilen anhand von reinen Gesprächen, weil es sind natürlich alles, die sind halt trainiert. Ne? Das sind PR-Profis. Ich habe ja auch mit der Blizzard-Präsidentin gesprochen und so. Da bekommst du halt sehr vorgefertigte Antworten. Aber tatsächlich, wenn man sich anschaut, was sie tun, dann gewinnt man den Eindruck. Also weil zum Beispiel bei Diablo 4 haben sie auch ganz konkret angesprochen, dass sie halt wissen, dass die Skilltrees, so wie sie aktuell sind, dass das einfach nicht konkurrenzfähig ist mit einem Path of Exile oder auch einem Last Epoch. Also dass sie da jetzt so grundlegende Überarbeitungen machen und das komplett anpassen und so weiter. Da haben sie schon, sag ich mal, den Elefanten im Raum sehr klar adressiert. Und wenn man sich anschaut, wie viel sich gerade bei den einzelnen Blizzard-Produkten tut, dann unterstützt das auch diese. Also bei Overwatch zum Beispiel ist ja gerade dieser komplette Relaunch mit allem drum und dran. Da merkst du dann schon, ich weiß nicht, inwieweit es auch die Konkurrenzsituation ist. Marvel Rivals ist ja mittlerweile wieder sehr viel kleiner, aber als es halt rauskam, kann ich mir schon vorstellen, dass da durchaus Druck da war, der vielleicht vorher so noch nicht existiert hat. Aber sie tun gerade sehr viel so in diese Richtung für alle ihre Assets.
Die Konkurrenzsituation und natürlich die Tatsache, dass jetzt all ihre Franchises schon sehr, sehr alt sind.
Ja.
Und man sich halt fragt, was kommt denn da jetzt mal?
Kommt noch mal
BlizzCon,
was Neues?
Auch dementsprechend sehr gespannt auf BlizzCon.
Ja, das finde ich auch interessant, weil sie sind ja mittlerweile wirklich eine reine Service-Game-Company. Also weiß gar nicht, ob sie noch nicht service-gamige IPs haben, Lost Vikings oder so. aber sonst ist es ja rein das. Und da habe ich auch mit der Präsidentin drüber gesprochen. Also ich meinte so wie, dass es ja doch eine durchaus einzigartige Herausforderung ist, so viele alte Produkte immer weiter am Laufen zu halten. Natürlich bekommst du dann als Antwort vor allem, ja, wir schauen immer, wo sich auch neue Räume ergeben und so weiter und neue IPs und verstehe ich, dass sie ja jetzt auch nicht sagen kann, wir arbeiten gerade an WoW 2 oder an einer komplett neuen Marke. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine unique Herausforderung. Sehen wir ja auch immer bei Paradox-Spielen und so. Wenn du dann halt jetzt irgendwie, sie haben schon so ein bisschen ja durchblicken lassen, dass sie bei Hearthstone zum Beispiel in der BlizzCon was Großes ankündigen wollen. Und dann haben wir halt so ein bisschen nachgebohrt, ob das irgendwie in Richtung Hearthstone 2, ja, nee, so groß wird's auch nicht und so, weil du halt, ja, du Service-Games halt über lange, lange Zeit begleiten, ist gar nicht so einfach. Und ich meine, ich glaube, keine Firma hat im Schnitt so alte Service-Games. Ich meine, WoW 20 Jahre, Diablo 30 Jahre, ich meine, wenn man jetzt halt Diablo 2 nimmt, 25 Jahre, Hearthstone hat jetzt was, 12 Jahre, Overwatch hat auch jetzt 10 Jahre, also das, wo halt ein Rainbow Six Siege halt raussticht bei Ubisoft, dass es halt so alt ist, das ist bei Blizzard die Norm.
Die Regel.
Ja. Und fast keiner von den Leuten mehr da, die eigentlich diese Spiele ursprünglich gemacht haben.
Aber tatsächlich, ja, das ist ja auch was. Ja.
Also da sind wir schon beim Blizzard as a whole. Das wird sehr, sehr interessant, wo diese Firma jetzt in den nächsten Jahren hingeht.
Ja, da wird sich auf jeden Fall viel tun.
Ich habe mich gefragt, ob die StarCraft 2 auch noch betreuen. Das ist ja zumindest immer noch ein E-Sport-Titel, aber ich weiß nicht, wie viel die da reinstecken.
Das weiß ich auch nicht.
Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch ein Team dafür, was halt wahrscheinlich sehr klein ist.
Für E-Sport halt.
Genau, für E-Sport und für so Balancing-Anpassungen und so.
Aber neuer Content kommt da, glaube ich, nicht. Oder? Nee. Heroes of the Storm ja leider auch nicht. Ja, das, das wäre so schön.
Das ist wirklich schade. Das war mein Lieblings-MOBA.
Meins auch.
Wie bei sehr, sehr vielen. Das war definitiv besser als League of Legends. Aber das ist auch eigentlich nicht so schwer. Nein, League of Legends macht
Wow.
Sage ich als League of Legends-Spielerin. Ich
darf das. Ja, das musst du vielleicht dazu sagen. Ja,
also das ist jetzt nicht einfach nur ein Rant gegen League of Legends, sondern es ist ein Rant gegen mich selber, weil ich so viel spiele. Aber an der Stelle wollen wir mal näher in den Warlock reingehen. Und zwar, der Warlock hat ja verschiedene, also in Diablo 2 Resurrected jetzt, hat er verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn spielen kann. Du kannst ihn einerseits als Beschwörer spielen, also beziehungsweise du kannst ihn auf Dämonen spielen, wo du dann Dämonen beschwören kannst. Drei unterschiedliche, einen Ziegenmenschen, einen Besudelten und einen Entweiher. Du kannst Dämonen binden und dann deren Skills übernehmen und verschlingen im Dämonending. Hast du das schon gespielt, den Dämonenbild, und hat's Spaß gemacht?
Ich bin sofort auf den Dämonen gegangen. Ne? Das andere ist ja eher unkonventionell. Du kannst ein Caster sein oder was anderes. Und Dämon ist sehr interessant, aber auf normalen Schwierigkeitsgrad kommst du natürlich bis zu den coolen Skills noch nicht ganz runter. Ich habe jetzt den Ziegenmensch, das ist der erste. Den skill ich jetzt auch erstmal durch, muss ich halt später respecken. Und der ist schon sehr cool. Der ist quasi so ein richtig aufgebiefter Söldner. Ne? Wenn ich meinen Söldner und den Ziegenmensch dabei habe, der Ziegenmensch lebt 5-mal länger mindestens und macht auch mehr Schaden. Und da habe ich schon ein Bild im Kopf, ne? Man hat so Passives, die das dann noch stärker machen. Natürlich ist erstmal der Grundskill wichtiger, damit der wirklich dann auch seine Fähigkeiten bekommt und seinen Schaden macht. Und dann kannst du den Schaden prozentual noch erhöhen. Und dann kannst du ihn widerstandsfähiger machen noch. Und ich freue mich aber auf die späteren Skills, gerade das Binden, weil du kannst dir halt jeden Dämonen, auch Uniques, glaube ich, wahrscheinlich Aktbosse nicht, aber alle anderen kannst du dir an die Leine holen und die bleiben auch, bis sie sterben, in deinem Dienst. Und du kannst sogar taktisch vorgehen und kannst sagen, du bindest erst einen, der eine coole Aura hat, dann absorbierst du den, dann hast du die Aura und dann holst du dir neun und dann holst du noch einen Ziegenmensch dazu und hast noch einen Söldner und dann ist es ein ganzes Team.
Das ist schon krass. Also eigentlich kannst du da dir deinen ganz eigenen Warlock mit deinen Fähigkeiten, wie du ihn spielen willst, bauen. Was ja sehr auch dem entspricht, wie Leute eben gerne Diablo 2 spielen wollen. Und du hast es aber bisher noch nicht geschafft, bis dahin zu kommen, dass du es ausprobieren konntest. Schade. Nee, nee.
Aber sie haben das auch explizit im Interview mit Pokémon verglichen. Das
was?
Ja, weil sie meinten, es sei auch, also sie haben jetzt nicht gesagt, dass es, sie haben das diplomatisch ausgedrückt, aber es muss wohl echt viel Arbeit gewesen sein, weil du natürlich einen Code von jedem einzelnen Dämonen in diesem ganzen Spiel rein musst, um halt da auch zu schauen, okay, die Properties, die da vielleicht auch nur hinten im Code hinterlegt sind, das wird ja jetzt eine aktive Spielmechanik, weil du die Person halt binden oder das Monster halt binden kannst. Und ich habe da irgendwie Gameplay gesehen, wo du auch mit Blood Raven rumlaufen kannst, die du dann halt gebunden hast. Und denk, da kannst du quasi die Rogue aus Diablo 1 dann jetzt doch wieder spielen, ja, nur halt als in deinem Pokémon-Team. Also das ist schon sehr, sehr cool, was sie da an Flexibilität machen. Und was ich auch mag, ist, da haben sie auch aus Lore-Perspektive sehr drauf geachtet, der der Warlock ist halt, das sind halt nicht seine Freunde, die Dämonen. Ja, das, also der hasst die ja abgrundtief. Und ist anders vielleicht als der Necro, der ja mit irgendwie so in der Lore von Diablo relativ balanciert ist und eigentlich sind es ja die Good Guys in Diablo, die Necros, ist der Warlock halt wirklich jemand, der da tempert mit diesen Höllenkräften und du kannst die ja nicht nur binden, du kannst die ja dann auch aussaugen, opfern. Du kannst Leichen aussaugen, um dann halt die Dämonen zu stärken und es geht wirklich darum, diese Viecher einzusetzen, wieso du es halt willst und alles Mögliche mit denen anzustellen und wenn du sie nicht mehr brauchst, dann lässt du sie halt explodieren oder ihr Blut kochen oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist so eine eigene Note, die den dann auch nochmal sehr einzigartig macht. Ich weiß nicht, wie viel du davon schon im Spiel dann erleben konntest, aber ich finde so diese Konnotation, die beim Warlock mitkommt als Hexenmeister, das ist schon mal nochmal so eine eigene Coolness.
Das ist ja. Auf jeden Fall sehr cool. Ja.
Findet ihr denn, dass es sich ausreichend damit von dem Totenbeschwörer abgrenzen kann? Weil vieles von dem, was ihr jetzt gesagt habt, klingt schon sehr ähnlich halt zu dem, was der Totenbeschwörer auch kann.
Er hat sich schon sehr anders angefühlt. Okay. Und ich freue mich regelrecht, dass er dieses Bloodboiling hat, um als Äquivalent zur Corpse Explosion, weil das halt für schnelles Clearen auch einfach nötig ist. Du kannst nicht dein Pet da rumlaufen lassen und dann den Speed haben, den Diablo 2 Spieler im Endgame erwarten, dass er eine Klasse hat. Von daher ist das, glaube ich, ein gutes Mittel.
Er hat ja dann auch noch andere Sachen drauf. Also dieser Dämonenbaum ist ja nur einer von dreien. Ja. Und meint, dass man ihn zum Beispiel als so einen Hexblade-Charakter spielen kann, der mit diesem verzauberten Schwert halt allen möglichen Kram anstellt. Das ist schon sehr cool. Ich glaube, du kannst ja zum Beispiel so einen Blitz festtackern am Boden und dann halt der dann zu dir geht. Dann hast du im Prinzip so eine, wie so früher dieses, was man gespielt hat, wo man dann drüber hopsen muss. Seilspringen, genau.
Das Spiel bei Mario Party.
Ja, und also das ist schon sehr cool, was sie da eingebaut haben. Also ich habe da selbst, mit denen habe ich noch nicht so viel experimentiert, aber was man da zumindest so sieht, ist sehr, sehr cool. Ja.
Ja, ich hatte auch schon gesehen, dass Leute sich gefreut haben, dass er halt extrem guten Flächenschaden macht. Naja. Und das halt vor allem fürs Endgame super wichtig ist und dementsprechend sich da auch sehr viele drüber gefreut haben, über die Fähigkeiten, die sie schon gesehen haben, dass du ihn ja auch Melee spielen kannst, eben dadurch, dass du Waffen verzauberst, dass du ihn eben auch als Caster spielen kannst, dass du halt wirklich einfach eine sehr große Bandbreite hast, wie du diesen Charakter zu deinem machen kannst. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das dann auch in den anderen Spielen sein wird, in Diablo 4 und Diablo Immortal. Da freue ich mich auch schon drauf, um dann zu sehen, wie sie das anders machen.
Ja. Ich verstehe aber durchaus die Kritik. Also das ist zumindest das, was auf Reddit immer wieder auftaucht. Das ist mir zu sehr wie halt Necro, das ist mir zu sehr irgendwie Necro 2.0 und so. Dass natürlich der Warlock, wenn man ihn so erstmal sieht, er hat nicht so eine trennscharfe Silhouette, wie jetzt vielleicht eine andere Klasse hätte, die man auch in dem Action-Rollenspiel Kosmos schon so. Also ich finde zum Beispiel Diablo Immortal, es bekommt ja viel Kritik ab. Aber das hat zum Beispiel echt ein paar sehr, sehr coole neuere Klassen. Also dieser Blood Knight, da hatten wir im Vorgespräch, hatten wir ihn schon angesprochen, der so ein bisschen wie so ein Vampir ist. Der sticht natürlich sofort raus. Ne? Da denkst du sofort, boah, der Alucard aus Castlevania. Oder auch diese Tempest-Klasse, die sie eingebaut haben, so ein Wasserbändiger oder Wasserbändigerin, was ja eine komplett neue Note dann auch ist, wo ich dachte, boah, das sieht auch cool aus, so ein bisschen Avatar-mäßig. Also ne, der quasi die Zeichentrickserie Avatar. Airbender. Und das ist er halt nicht, der Warlock. Er ist halt sehr klassisch. Ich meine, WoW gibt's ihn ja schon auch, seinen Hexenmeister seit 500 Jahren.
WoW hätte dafür, sagen viele, hätten sie gerne mal einen richtigen Totenbeschwörer.
Ja.
Weil es gibt halt den Todesritter, der in einer Spec auch so einen Minion haben kann, so einen Skelett-Minion, aber so einen richtigen Massen von Skeletten auf Gegner Hetzen gibt's nicht.
Vielleicht ist das der Trick. Du transportierst einfach die Klassen vom einen ins andere.
Ja, ist ja ein bisschen
ist so.
Vielleicht haben wir das. Ist das der geheime Trick von Blizzard? Ja,
ja, aber Blood Knight kenne ich jetzt so auch noch nicht in WoW. Blood Knight in WoW? Warum nicht?
Blood DK?
Ja.
Der tankt auch mit Vampirfähigkeiten im Grunde.
Stimmt, der hat auf jeden Fall einige Fähigkeiten davon.
So, das ist nämlich eigentlich alles Recycling.
Das ist alles Recycling.
Ist ja, okay, aber
und dann für 25 Euro. Jetzt sind wir der Sache auf der
Spur. Es ist halt aber natürlich auch klar, dass sich so Class Fantasies immer ein bisschen überschneiden. Ja, ja. Ne? Also, du hast jetzt schon ein paar genannt, weil ich hätte sonst auch gefragt, so was wäre eine komplett neue Klasse? Oder vielleicht an euch da draußen auch die Frage, wenn ihr jetzt eine komplett neue Klasse erfinden müsstet für Diablo, die es wirklich noch nie in diesem Kontext irgendwie gab, was wäre es?
Naja.
Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
Wer ist denn das, was du dir gewünscht hättest, André? Weil du bist ja voll tief drin in Action-Rollenspielen. Wär so der Warlock das gewesen, wo du sagst, jawohl? Oder hätte es was gegeben, wo du sagst, da hätte ich noch mehr Erfolg? Also das wünsche ich mir seit Jahren in einem Diablo.
Also ich hatte, nach 25 Jahren hatte ich keine Erwartungen mehr an Diablo 2. Nee, also dass der Paladin in Diablo 4 jetzt drin ist, das war mein größter Wunsch.
Okay, okay.
Okay, das ist schon mal gut. Ja, den Blood Knight, den gab's ja sogar schon in Diablo durch Mods, in Diablo 2, weshalb sich da Leute auch, ich weiß, dass viele sich das auch gewünscht hatten, dass er in Diablo 2 Resurrected kommt und ein bisschen überrascht waren, dass es jetzt ein Warlock ist. Was ich spannend finde an diesem Warlock ist, dass er zumindest von dem, also weil wir kennen Warlocks aus anderen Genres, dass er eben dadurch, dass er auch diese Entwicklung durchmacht durch Diablo Resurrected, dann Diablo Immortal und Diablo 4, dass er wirklich einfach auch nochmal eine neue Art ist, an einen Warlock ranzugehen. Also vor allem der letzte Warlock sieht nicht mehr so aus, wie wir einen Warlock im Kopf haben. Der Warlock von Diablo 2 Resurrected ist vielleicht noch das, was man so im ersten Moment, wenn man an einen Warlock denkt, sieht. Aber dieser mit Hörnern bepackte Halbdämon, den man da gefühlt dann in Diablo 4 sieht, ist ja schon nochmal was ganz anderes. Mhm. Und auch diese edgy, also die edgy Warlock-Dame aus Diablo Immortal ist vielleicht noch am ehesten das, was wir auch im Warlock-Spiel, dieses D&D-Warlock-Spiel, was angekündigt wurde. Die sieht der sehr, sehr ähnlich vom Stil. Aber der neue Warlock in D4, da freue ich mich drauf. Da bin ich...
Mein Lieblingsvorschlag aus dem Chat war Finanzbeamter. Würde ich gerne das Gameplay sehen, auf jeden Fall. Vielleicht da mal ran, Blizzard. Ich hätte mir auch, und das ist sowohl in WoW als auch in Diablo, hätte ich mir mal so einen Tinker gewünscht.
Oh ja, Tinker. Oh.
Also in der WoW-Lore gibt es ja die Gnome und so, dass die halt so krass auch mit so mechanischen Konstrukten und so arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das in Diablo auch so schon mal gesehen hat, aber der so einen Turret-Verschnitt irgendwie aufstellt und so und damit so spielt.
Ja,
wenn man das irgendwie mit der Lore einfangen kann, fände ich das... nochmal vielleicht eine interessante Addition, die es so noch nicht gibt.
Necro ist ja fast Tinker, halt mit Leichen. Also,
ja, okay.
Nein, aber fair enough. Tinker wäre cool, doch, sehe ich.
Aber das, was du angesprochen hast, Lea, mit dieser Evolution, ist, finde ich, auch was, also da passt der schon sehr gut, finde ich, zu der Diablo-Story auch.
Ja.
Weil eigentlich, ich habe das Gefühl, 90% aller Diablo 4-Quests und Nebenquests sind irgendjemand tampert so mit Dämonenmagie und es geht halt völlig schief. Ja, und auch in der Main-Story, ne? Es geht ja auch viel dann drum, Dämonen in Soulstones einzubinden und irgendwie diese,
so richtig funktioniert.
Diese Kräfte zu beherrschen, was halt Diablo 1 nicht funktioniert, ja, aber diese Kräfte halt irgendwie zu beherrschbar zu machen.
Also du meinst, er ist der Einzige, wo es geklappt hat.
Ja, aber das war...
er steht dann immer daneben, sag mal, bin ich eigentlich von Idioten
geben? Leute, ich habe euch hier ein FAQ geschrieben, ja. Ich habe das ins interne Wiki gepackt, da kann man das alles lesen, wie das... Nein, aber
ist aber auch geil, weil die doch auch kommentieren immer... Die Klassen, so spezifisch zu den Quests. Und dann der Warlock irgendwann nur noch so.
Das ist einfach nur so ein Facepalm, ja. Während die mal in meine Coachings gekommen.
Ja, genau.
Aber ich meine, so ein bisschen Teil von dieser visuellen Reise ist ja auch, dass du bei Diablo 4 auch siehst, also ja nicht derselbe Charakter, aber ist eine Eskalation dieser Künste, dass das halt seinen Preis hat, ne? Und dass du dann vielleicht auch selbst so ein bisschen korrumpiert bist und so. Also finde ich zumindest eine sehr coole Idee im Diablo-Universum speziell.
Ich frage mich, ob es da eine Verbindung zu den Sakharum geben wird in der Story irgendwie, weil die ganzen Diablo-Spiele haben wir ja den Sakharum zu verdanken. Die haben als Erste mit den Dämonen rumexperimentiert. Die dachten, es sind Geister. Ach, könnte ich mal mit den Geistern reden oder so. Und so hat die Hölle erst erfahren, dass es Sanctuario gibt. Und da gibt's cooles Crossover. Ja. Finanzbeamter fände ich auch spannend. Der Assassine des Bankkontos.
Was wäre der Main-Skill?
Geld klauen.
Geld klauen.
Das ist einfach die ultimative Farm-Klasse. Die sammelt am schnellsten Geld.
Obwohl, was ich auch gut finde, neben einem Finanzbeamten, oder man kann ihn dann auch anders bauen als Versicherungsvertreter. Weil Versicherungen Diablo verkaufen, ist sicher auch... Also,
das wäre ja ein Geschäft. Ja,
das wäre ein Geschäft. So, hey, sie sollten wirklich eine Brandschutzversicherung machen. Also, weil dann mal schnippt man so eine Flamme. Vorsichtshalber. Fände ich auch nicht schlecht. Aber Bankberater, Finanzbeamter oder Versicherungskammern, was wäre dann der dritte Tree, den man bauen könnte?
Geldentzug ist einer auf jeden Fall. Ja. Ein anderer ist Geld verprassen. Keine Ahnung.
Sozialamt, einfach Fürsorge für die anderen Spieler.
Ja. Oh, so. Das ist so Geldaura.
Geldaura.
Für gescheiterte Hardcore-Charaktere, ja.
Sorgt dafür, dass alle Charaktere um dich herum immer ein bisschen Geld, was sie einsammeln, an dich zahlen müssen. Das ist quasi der Anti-Support.
Ultimative Fähigkeit, Berufsunfähigkeit. CEO als Klasse, wie böse darf es sein? Ja, das
ist zu böse. Der Warlock ist okay, aber CEO können wir nicht machen.
Das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Apropos zu krass. Im Vergleich jetzt zu den anderen Klassen in Diablo 2, wie stark ist denn der Warlock?
Ich denke, wie viele Addon-Klassen wird er am Anfang ein bisschen zu stark sein und dann runter gebalanced werden. Aber klar, ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung noch nicht sagen. Auf normalen Schwierigkeitsgrad, da ist er. Ich sage mal, er ist gut dabei. Es gibt andere Klassen, die tun sich mit den ersten Dämonen etwas schwerer. Ich bin gut durchgekommen. Ich war in 2 Stunden in Akt 2 in der Mitte irgendwo. Das war schon okay. Ich finde, dass der Dämonenbaum, da sagen auch die Creator, die mitgeholfen haben, es haben ja Creator mitgeholfen, also die sind ja quasi die Botschafter der Community, die denen gesagt haben, was wir alles cool finden könnten. Und die, da hat einer auch gesagt, Mr. Lama hat gesagt, dass der Dämonenbaum zu stark ist. Und der hat den halt in der Endgame-Variante schon gespielt.
Ja. Ich habe auch, Level 95er quasi Endgame-Builds bekommen bei Blizzard. Ich glaube sogar die gleichen, die Mr. Lama dann auch hatte. Ich habe mir das Video auch angeschaut. Mhm. Das ist schon fancy. Ich meine, wir haben dann natürlich auch entsprechend in den Terrorzonen mit dem Level auch gespielt, aber es ist schon sehr mächtig, was man mit dem machen kann. Gerade mit diesen AOE-Sachen, du bist ja wirklich, du setzt ja das ganze Level in Brand. Das ist schon sehr cool, ja.
Ja, du hast jetzt gerade schon Terrorzonen öfter angesprochen. Was genau, das ist ja auch ein neues Feature in Diablo 2 Resurrected, was genau hat es damit auf sich und was ist neu? Weil Terrorzonen gab es, soweit ich weiß, schon einer Form, aber jetzt kann man sie besser kontrollieren.
Ja, du korrigierst mich, André, du weißt, du bist da tiefer drin als ich, aber es sind ja im Prinzip gebuffte Zonen, also im Prinzip Zonen, die oder Bereiche, die halt dann besonders mächtige Gegner haben, also eine Endgame-Herausforderung sozusagen. Und bisher war es so, dass im Prinzip du keinen Einfluss darauf hattest, welche Zonen das waren. Das war ein guter Ort, um halt so Late-Game-Sachen zu grinden. Gerade wenn es halt auch Richtung Leveln geht für die ganz, ganz hohen Level. Und jetzt ist es halt so, dass du so durch so eine neue Ressource halt das ein bisschen beeinflussen kannst. Und sie haben da eben auch neue Bossgegner eingebaut und so, die da mit reinspielen können. Also das Ganze wird nochmal ein bisschen gewürzt. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, dafür solltet ihr euch Diablo 2 Resurrected jetzt holen, wenn ihr es, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ganz gutes Beispiel dafür, wo dann die Resurrected-Devs im Speziellen das Spiel nochmal überarbeitet haben seit Release.
Ja. Ich gehe davon aus, dass da auch der Erfahrungspunkte, die Ausschüttung höher sein wird und das ist besonders wichtig für Level eben auf
95 plus
zu bringen, ja, weil du hast ab 85 hast du sonst eigentlich nur Ballruns gemacht, ja. Hast 1000 Ballruns gemacht, das war so langweilig, weil das der höchste Charakter im Spiel ist, und du bist ja dann so overleveled mit 90, 95, dass du ja kaum mehr was kriegst, du kriegst ja von einem normalen Monster gar nichts mehr und die Terrorzone kann das ein bisschen ausgleichen. Mhm. Und wenn du dann so einen Terrorzonen-Akt-Boss, also so einen Überball besiegst, das hat dann sicher auch nochmal sowas. Die Frage ist, ob du das chainen kannst. Ich weiß nicht, ob du den Ball terrorisieren, also Terror machen kannst und dann das immer wieder schnell hintereinander machen kannst. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn du diese Aktbosse besiegst, kannst du so eine neue Statue finden. Und wenn du alle 5 Statuen von allen Terror-Aktbossen gesammelt hast, kommt ein neuer Pinnacle-Boss. Das sind zwar auch nur wieder die Ancients auf dem Berg Ariad, aber die sind halt total übertrieben, so wie über Diablo, über Tristram. Die sollen so ein ultimativer Test für die Late-Game-Builds sein.
Ja, die kolossalen Uralten, die kann man ja auch stacken, wenn ich das richtig gesehen habe. Also man kann dann auch gegen mehrere gleichzeitig kämpfen und kriegt dann halt immer besseren Loot, was natürlich wieder für alle, die halt vor allem dafür da sind, und worum geht's anderes als bei Diablo als um Loot, die sich dann da richtig reinsteigern können und gegen diese extrem starken Gegner nochmal schauen können, ob sie die besiegen. Also es soll auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung sein. Wenn man die, ich glaube, im Modus Hölle besiegt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass man unter Hölle Terrorzonen machen kann. Ich bin mir auch nicht sicher.
Ich glaube, es geht ab Hölle, kann man dann eben auch diese kolossalen Uralten beschwören und gegen die kämpfen. Hattest du schon die Möglichkeit, gegen die zu kämpfen?
Nee.
Nein, okay. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber hast du selber den Warlock damals schon spielen können?
Ja, ja, genau. Ja. Ich habe ihn schon angespielt. Nicht ewig lang. Also, okay. Ne, deswegen meine Eindrücke sind relativ oberflächlich, aber ein bisschen zumindest, ja.
Aber du hattest deinen Spaß.
Ja, ich hatte meinen Spaß, ja.
Das ist schon mal sehr gut. Und du hattest den Endbild dann theoretisch schon.
Also genau, ja. Also ich hatte mehrere Endbild-Varianten, halt fokussiert auf die drei Bäume. Also, dass du halt einen hattest, der halt wirklich auf Summoning spezialisiert ist, einen, der auf diese Eldritch-Magie und einen, der auf diese Chaos-Magie spezialisiert ist. Das sollte halt so ein bisschen illustrieren, wie unterschiedlich sich die spielen, je nachdem, ob du halt deine Hexblade-Waffe priorisierst oder diese Sigils oder halt deine Dämonen.
Und haben sie sich groß unterschiedlich gespielt?
Schon, ja, ja. Also das meint ja auch André, je nachdem. Also wenn du kannst halt den Warlock schon sehr stark als Caster spielen. Mr. Lama hat auch in seinem Video gesagt, dass die meisten Leute wahrscheinlich nicht verzichten werden auf die Dämonen, einfach weil es halt so ein Low-Maintenance-Bonus ist, den du dann halt da am Laufen hast. Aber ich glaube, du kannst halt schon dich halt relativ vielfältig aufstellen als Warlock.
Es gibt auch im Magiebaum einen Skill, Lethargie möglicherweise, ich bin nicht sicher, wie er heißt. Der ist so ein One-Point-Wonder, ne? Den kann eigentlich auch fast jedes Bild irgendwie integrieren.
Okay. Welcher hat dir von den drei fertigen Builds, die du spielen konntest, am meisten Spaß gemacht?
Ja, Summoner Pokémon,
schon.
Ja.
Pokémon it is. Wir freuen uns. Alle wollten schon immer mal Pokémon in Diablo spielen. Jetzt gibt's natürlich, das haben wir auch schon gesagt, eben den Warlock auch in Diablo Immortal. Und Diablo Immortal ist ja für die ganze Diablo-Community immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber wir haben vorhin schon im Vorgespräch gemerkt, so schlecht finden wir das ja an sich gar nicht. Also Jules, wie ist deine Beziehung zu Diablo Immortal?
Also Diablo Immortal, glaube ich, ist auch deswegen halt oft nicht so beliebt, weil es einfach diesen sehr unliebsamen Start hatte. Die Leute hätten halt gerne ein anderes Spiel gehabt und es wurde ein Mobile Game angekündigt. Das war halt PR-technisch einfach nicht so klug. Ich glaube, wenn das in einem ganz anderen Rahmen präsentiert worden wäre, dann hätte dieses Spiel von Anfang an auch einen besseren Start haben können. Ne? Also das mal Punkt eins. Dann war es ja so, dass sie am Anfang gesagt haben, wir machen auch gar keine PC-Version. Das wurde ja dann auch umgeworfen. Es war dann ja auf dem PC auch spielbar zum Start. Auch wenn man mit der Info schon direkt gekommen wäre, hätte man vermutlich ein bisschen mehr Goodwill generieren können. Ich fand dann, als ich es ausprobiert habe, dass es in den Grundzügen ein wirklich gutes Diablo-Gefühl vermittelt hat. Ich habe es auf dem PC gezockt, damals auch hier im Stream. Und dann habe ich mich sogar dabei erwischt, wie ich so dachte, boah, ich hätte ehrlich gesagt sogar noch Lust weiterzuspielen, aber ich möchte jetzt hier nicht mal am PC sitzen und mich dann wirklich auch noch mal mit der Mobile-Version aufs Sofa gesetzt habe. Mein erstes Mobile-Spiel überhaupt. Und ich fand es auch, ehrlich gesagt, auch ganz cool, das auf dem Handy zu machen. Also ich war auf jeden Fall überrascht davon, wie gut das funktioniert hat, wie gut sich das angefühlt hat. Von daher finde ich, das Spiel hat sehr, sehr viel Potenzial, wo es dann, glaube ich, ein bisschen die Leute verloren hat oder verliert, ist halt das extrem grindige Endgame, wo man halt auch mobile-typisch dann oft auch gar nicht weiterkommt oder überhaupt nicht konkurrenzfähig ist, wenn man eben nicht dann zur Kasse greift, ne? Und das ist natürlich das Riesenproblem, was das Spiel hat. Aber vom reinen Spielgefühl hat es mir eigentlich echt gut gefallen. Und ich bin ja auch als MMO-Fan immer einer der wenigen Befürworter für diese ganzen MMO-Elemente in Diablo-Spielen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Spiel richtig coole Endgame-Mechanics, wo du ja zum Beispiel, kannst du ja irgendwie als Spieler zum Raid-Boss werden, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst und wirst da von anderen quasi geraidet und so. Also es hat sehr, sehr viele coole Endgame-Ideen auch im MMO-Bereich, wo ich ja finde, dass Diablo 4 total underdelivered hat, dafür, dass es eigentlich ja angekündigt war, als wir gehen jetzt auch diese MMO-Shared-World-Route und dafür dann aber viel zu wenig Features und auch wenig neue. Ja. Da hat mir Diablo Immortal auch immer imponiert. Also finde, das hat sehr, sehr viel Gutes, über das man reden kann. Aber verstehe natürlich auch, wo da die Ressentiments ein bisschen herkommen.
Ja, ich gehöre ja zu der sehr seltenen Spezies von Leuten, die halt die Kampagnen geil finden von Diablo. Also da halt den Fokus drauf setzen. Dass, ich meine, ich bin auch gerade im Endgame von Diablo 4 mit meinem irgendwie Paragon 150 Rogue. Also I get it, aber ich mag halt einfach diese Kampagne durchspielen, mich in dieser Welt verlieren. Und ich glaube, dafür ist Diablo Immortal cool, weil die Kampagne kannst du halt super easy free-to-play durchspielen. wie Jules auch sagt, es wird halt dann kompliziert, sobald es ins Endgame geht. Vor allem im PvP, von dem, was ich mitbekomme, da bist du eigentlich, also wenn du halt die Leaderboards hochkleiben willst, musst du halt exponentiell viel Geld da reinstecken. Und da wird es eben dann auch einfach pay to win, muss man ja so sagen. Ja. Aber so als reine, coole, kleine Diablo-Story-Erfahrung oder so ist das echt cool. Also zum Beispiel habe ich letztens einen Artikel geschrieben, was eigentlich aus den Helden wurde aus Diablo 2. Und da kann man den Totenbeschwörer wieder treffen mit einer Schülerin und so, die dann irgendwie der bösen Seite verfällt. Ne? Und finde ich
sehr.
Das ist schon cool eigentlich.
Ja, finde ich sehr cool.
Ja, André, ich habe vorhin schon gemerkt, du bist ja auch sehr tief in der Diablo-Lore drin. Hm? Wie war denn deine Reaktion auf Diablo Immortal und wie siehst du das? Also hast du es dir lore-technisch auch mal angeschaut? Weil es ist ja schon auch, es erweitert die Lore definitiv und hat dann nochmal neue Blicke auf einige Szenarien mitgebracht.
Also ich habe die Lore größtenteils noch im Kopf, weil ich ja kürzlich das Video auch gemacht habe, wer ist Mephisto? Aber ich habe jetzt nicht so
wer
im Sinn.
Wer zur Hölle ist Mephisto?
Ja, zur Hölle ist Mephisto, ja. Aber ich habe jetzt nicht so im Sinn, wer welcher Bestandteil davon zu Immortal gehört. Hm. Ich finde, Immortal hat halt damals einfach die Community falsch gelesen. Die haben, es war eine ewig lange Diablo-Flaute und dann haben sie das angekündigt und dann waren die Leute, weiß ich, die waren halt hype für, es kommt Diablo 4 und dann war es doch was anderes. Aber grundsätzlich habe ich auch nur Gutes gehört. Das war auch mein erstes Mobile Game. Damals, als es rauskam, habe ich mit Fabiano gespielt. Zwar nicht lange, aber ich kenne mich nicht gut aus mit dem Spiel. Aber es ist, soweit ich weiß, ein guter Eintrag. Die beste Methode, Diablo auf dem Handy zu spielen. Und was will man mehr?
Ja, man kann Sanctuario auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn man jetzt irgendwie gerade zur Arbeit fährt oder sowas. Das ist nicht verkehrt. Und jetzt geht's auch zurück in eine Region, die wir jetzt schon kennen, nach Ludgolain in Diablo Immortal. Freut ihr euch da drauf? Hast du es schon gesehen?
Nein. Also Diablo Immortal war tatsächlich abseits der Ankündigung, die ihr auch alle gesehen habt, kein Teil von diesem Blizzard-Besuch. Okay. Ja.
Ja, gut, weil es halt auch einfach ein kleiner, nicht ganz so wichtiger Titel wie die anderen ist. Wenn, vor allem bei den anderen Ankündigungen, die eben so einen Impact wieder haben auf die gesamte Community. Der Warlock, den gibt's da aber auch. Der sieht da eben ein bisschen anders aus.
Ich finde das Design voll cool übrigens. Man hat ja die weibliche Warlock gesehen und das finde ich super cool.
Sie ist sehr edgy und sehr rebellisch. Ja. Sie hat so einen leichten, ich finde, sie hatte so einen leichten Anime-Look auch. Also, aber ich mochte es auch. Also ich habe mich auch sehr angesprochen
gefühlt. Diablo Immortal ist ja noch am ehesten an diesem Grafikstil von Diablo 3 dran. Ja. Der ein bisschen comic-mäßiger, farbenfroher einfach ist, wo sie mit 4 ja wieder von abgewichen sind. Und da passt sie dann halt rein.
Ah, da sieht man gerade übrigens im Gameplay die Schülerin von dem Necromancer aus Diablo 2. Ja. Ach. Also für so einen Kram, finde ich, ist Diablo Immortal echt cool.
Ja, wenn man sich irgendwann denkt, boah, ich habe jetzt viel zu viel Zeit in allen anderen Diablos verbracht, ich brauche noch mal mehr Diablo-Content, dann geht das mit Diablo Immortal auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir zu Diablo 4.
Das gibt's ja auch noch.
Das gibt's ja auch noch. Eigentlich das aktuelle Diablo. Ein Spiel, das Startschwierigkeiten hatte und eben, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Seasons geredet, wo wir immer wieder gesagt haben, da kam nicht unbedingt das, was wir wollten. Die Seasons haben sich manchmal eher wie Betas angefühlt, wo getestet wurde, was man jetzt wirklich gut findet und was nicht. Jetzt wurde doch auch da eben eine neue Klasse angekündigt, von der wir schon, also wir wussten, dass noch eine Klasse neben dem Paladin kommt, aber wir wussten eben nicht, dass es der Warlock ist. Der ist jetzt laut Trailer soll ja ein bisschen mehr Heavy Metal sein. Wie lest ihr diese Beschreibung und findet ihr es gut? Was erwartet ihr von einem Heavy Metal?
Heavy Metal ist immer gut.
Ja?
Ja. Wie schon gesagt, das ist ein bisschen, da frage ich mich halt, wird der sehr ähnlich sein wie der in Diablo 2 Resurrected? Wahrscheinlich ja irgendwie schon. Also würde ich jetzt zumindest von ausgehen, aber da gibt es ja auch den Totenbeschwörer dann als Korrespondent, von dem er sich dann, als Pendant, würde ich sagen, wo er sich von abgrenzen muss. Aber Heavy Metal grundsätzlich finde ich gut. Sollen sie gerne machen, aber ich fand auch den Totenbeschwörer schon Metal mit seinen ganzen Minions.
Er ist definitiv Metal.
Ja.
Jetzt gibt's noch mehr Metal.
Sie spielen ja mit dieser Dualität oder mit dem Gegensatz zum Paladin als der zweiten Klasse, weil der ist natürlich so quasi Schwiegersohn, Schwiegertochter mäßig, weißt du, voll drin und total, wir glauben und alles. Und der Warlock ist halt mehr Punk.
Ja. Wenn sie richtig Metal wären, würden sie mir einen alternativen vierten Akt geben für Diablo 4, wo ich mich Lilith anschließen kann.
Oh, das wäre so gut.
Und dann einen etwas anderen Verlauf in der letzten Mission habe.
Oh, das
aber sie spielt ja im Addon wieder eine größere Rolle. Das haben sie mir schon verraten. Dadurch, dass du ja Liliths Blut in dir hast, das ist ja auch in Vessel of Hatred schon ein Thema, wird das wohl dominanteres Thema sein. Ja.
Freut ihr euch auf Lilith, auf Liliths Rückkehr, André?
Ja, ich freue mich. Ich weiß nicht, ob wir sie sehen werden. Sie wird uns wahrscheinlich ins Ohr flüstern. Die Frage ist natürlich, was hat sie davon, ihren Vater jetzt anzugehen mit uns zusammen? Ist das wieder so ein Machtspielchen, dass wenn wir den Vater besiegt haben, dass sie dann einen neuen Weg hat, zurückzukommen? Es dreht sich ja immer im Kreis irgendwo in Diablo. Ja, mal sehen.
Ja, was Kinder und ihre Eltern, Kinder. Das ist immer das, die braucht doch keinen Grund.
Ja, warum auch?
Also. Aber ich finde halt wirklich, also ich habe meine Hühnchen zu rupfen mit Diablo, gerade wenn es so um Loot und das Spielgefühl geht und so. Aber bei den Schurken finde ich, das nailen sie echt. Also ich fand Lilith schon, war eine super Schurkin in Diablo 4. Ich meine, es ist ja jetzt keine Schurkin, wo man sagt, ja, kann schon verstehen, warum sie macht, was sie macht. Es ist niemand, mit dem du so Sympathien entwickelst oder so, aber aber sie ist halt aber sie ist halt ein sehr starker Kontrast zu einem Diablo, der dich einfach die ganze Zeit nur anschreit. Und ich finde
vor
auch
meinem ersten Kaffee bin ich komplett auf Liliths Seite.
Aber ich finde auch Mephisto ist eigentlich ein super spannender Schurke.
Oh, ja.
Er ist ja jetzt nicht er ist halt mehr so ein Trickster. Das finde ich halt cool, dass er dir in Diablo 4 in der Kampagne schon sagt: Wir werden Feinde sein. Ja, jetzt gerade arbeiten wir zusammen, aber ich mache dir da nichts vor. Ich werde dir richtig auf den Keks gehen. Und das tut er ja dann auch. Und er tritt ja auch schon in Vessel of Hatred eher, also immer so auf diese Trickster-Art und Weise. Und ein Stück weit verbindet ihn ja so eine gewisse Sympathie fast schon zu dir, weil er dich einfach so spannend findet. Ja, ja. So eine, weil du das Blut seiner Tochter hast und so eine merkwürdige, ja, der Wanderer halt bist. Und das finde ich schon cool, da auch zu sehen, wo das dann am Ende hingeht in Lord of Hatred.
Ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn ich diesen Hund wieder gesehen habe. Ich war so, Mephisto, sehr geil. Und der war ja auch, wie gesagt, er war eben, wie du schon gemeint hast, irgendwie schon auch manchmal ein Freund und er hat, oder hat zumindest dir geholfen, wenn es ihm gerade was gebracht hat und ist dann halt wieder seinen eigenen Weg gegangen und das wird definitiv spannend. Ich bin auch gespannt, wie gut es dann auch im Spiel gemacht ist, wie groß er auch wirkt, weil in den Trailern wirkt er riesig. Mhm. Also in den Trailern, wenn du ihn siehst, bist du okay. Mal sehen, auch bei der Ankündigung damals hier auf den Game Awards, das war ja sehr beeindruckend, wie sie ihn da auch reingebracht haben in die Halle. Das sah cool aus, aber wie der dann auch im Spiel, ob er diese Ehrfurcht eigentlich fast schon dann auch vermitteln kann im Spiel, da bin ich gespannt. Da freue ich mich.
Und der sieht auch noch ekliger aus als Diablo.
Ja, er sieht richtig eklig aus.
Mit diesem Grinsen einfach was quasi so. Also diese manifestierten Grinsen einfach in diesem Kopf drin. Übrigens, sorry Warlock, aber Paladin owned immer noch. Sieht man an diesem Cinematic.
Ja, mal sehen. Ich bin gespannt, was dann letztendlich...
Ja, jetzt kommt das Grinsen. Oh Gott.
Es ist schon creepy. Aber, es ist
aber er ist auch sehr glücklich auf der anderen Seite. Kann man auch
er ist ein Happy Mephisto.
Guck mal, er hat richtig Lust.
Der hat richtig Lust. Aber wie gesagt, sowas, so diese Szene sieht
also
so geil
aus. Also der sieht fieser aus als Diablo, finde ich.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ich hoffe aber, es wird nicht so ein Bosskampf, wo er so übergroß an so einem Rand steht. Das
ja.
So ja, eine ja, Phase ja, ist so. Ja. Eine Phase ist immer so.
Ja, das stimmt. Und dann hoffen wir, dass er sich doch wieder zu uns begibt und wir mit ihm wirklich kämpfen können. Jetzt ist es so, es gab ja nicht nur die Ankündigung Warlock, sondern es gab etwas, worauf viele Leute sich in Diablo 4 sehr lange, worauf wir lange gewartet haben. Und zwar die Skilltrees werden überarbeitet. Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Wie findest du die neuen Skilltrees, die jetzt mehr nach einem Tree und weniger nach einem Zweig aussehen?
Ich finde das super. Mehr Build Depth ist genau das, was es gebraucht hat, weil es gab sehr oft den halt Must-Have-Skills. So, ich würde sagen, 70% vieler Passives waren Must-Haves für alle Klassen. Und wenn man das jetzt weiter aus differenzieren kann, ist das schon sehr interessant. Ich glaube, da wird die Community und die Creator, die werden da monatelang tüfteln, bis wirklich jede kleine Stellschraube perfekt verstanden wurde. Und ich hoffe, es gibt auch welche, die nicht nur spielerisch wertvoll sind, sondern die auch, wo du dich stylmäßig differenzieren kannst. Mhm. Eben, ob du jetzt lieber Feuerbälle oder vorher Blitze wirfst oder so. Das macht ja Last Epoch schon von Anfang an so. Und das hoffe ich, haben wir hier auch dann.
Das haben sie ja auch schon ein bisschen angekündigt, dass man jetzt die Hydra auch zu einer Eishydra machen kann und sowas. Und das finde ich persönlich auch wieder sehr cool, dass man den Style da eben seinem eigenen Spielstil und Gefühl anpassen kann. Dass man auch weniger auf Items angewiesen ist. Also beziehungsweise die Items haben jetzt wieder auch neue Dimensionen und man kann sich halt mehr einfach ausspielen in den Skilltrees. Wie hast du das denn wahrgenommen? Du hast ja auch schon gesehen, damals als du bei Blizzard warst, wie wichtig war es, Blizzard auch da jetzt nochmal mehr Tiefe reinzubringen? Vor allem bei einem Path of Exile, das gerade eben nebenbei mit riesigen Skilltrees glänzt.
Sehr wichtig, also zumindest von dem, was sie halt kommunizieren. Also ich denke auch, dass sie ja sehr genau wissen, wo die Schwachstellen sind von Diablo 4. Es ist halt mal ein bisschen die Herausforderung, wann dann tatsächlich auch was verändert wird und wie schnell das dann geht. Aber die Skilltrees sind für mich ein sehr, sehr gutes Signal. Und es sind ja nicht nur die Skilltrees, die machen ja auch diverse andere Sachen. Ich habe dann auch mit ihnen drüber gesprochen, mit einem der Chefs, dass ich der Meinung bin, dass halt für mich als Kampagnenmensch ist Diablo einfach von der Balance einfach kreuz und quer. Also das Spiel ist viel zu einfach. Und das ist jetzt nicht so eine elitäre Perspektive, sondern ich habe jetzt für die aktuelle Season, für die Season 11, die Kampagne gespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann. Da haben sie schon ein bisschen was gemacht. Also auf Hard ist es ein bisschen schwieriger. Aber du bist im Prinzip nach dem ersten Akt quasi, nach deiner ersten Hauptquest erledigt hast, alles platzt nur noch. Mhm. Und das ist halt was, André hatte da auch eine sehr schöne Kolumne geschrieben für die GameStar. Du bist halt, also rein aus so einer Lore-Perspektive, du gehst halt überall nur rein. Duriel kann gar nicht mehr aufstehen. Also der kommt aus dem Boden raus und ist sofort wieder tot. Und ich bin jetzt erst in Torment 2, also ich bin noch nicht ganz am Ende vom Endgame, aber es ist halt auch spielmechanisch. Du hast halt dein Bild dann ausgebaut und ich halt die ganze Zeit nur 2 gedrückt und die rechte Maustaste gedrückt. Das ist alles, was ich mache. Und ab und zu mal 4 für meinen, ich habe einen Flurry Rogue, aber mach dann ab und zu noch 4 für meinen Ulti. Und das ist halt einfach sehr dull. Und ich finde Diablo 4, und das ist vielleicht auch nur meine Meinung, weil ich bin, wie gesagt, nicht so ein Endgame-Grinder, aber ich finde Diablo 4 würde davon profitieren, gerade wenn es einen Fokus jetzt auch auf die Kampagnen, auf neue Akte, auf neue Story und so weiter legt, dass es sich einfach organischer aufspannt. Ja, dass es halt auch ein bisschen arbeiten muss dafür, halt die krassen Sachen zu bekommen. Und da habe ich ihn halt gefragt, ob das neue Skillsystem daran irgendwie was ändern könnte. Und er meinte ein Stück weit schon, weil halt viele von den Passives, die dich halt sehr früh sehr mächtig haben, machen, wandern jetzt halt eher ins Item-Game, ja, also ins Endgame, wenn es dann halt an die Uniques und so weiter geht. Und die eigentlichen Skills, die neuen Skills, sind halt eher Variationen und Spielarten von dem, was du schon hast, wie halt eben die Eishydra. Und dass es dann mehr darum geht, zu schauen, wie will ich denn spielen und nicht, wie kann ich halt alles sofort platzen lassen.
Ja. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja einfach das klassische Problem von solchen Spielen, dass einfach gefühlt der Fokus überhaupt nicht mehr auf der Kampagne liegt, sondern die Kampagne ein Vehikel ist, um möglichst schnell ins Endgame zu kommen und dabei das Spiel irgendwie zu lernen. Und das, da würde ich dir komplett zustimmen. Das finde ich halt total schade, weil man merkt ja einfach sofort, dass das alles darauf ausgelegt ist, wie spielt es sich am Ende, wenn du irgendwie auf Max-Level dann auf Torment durch irgendwelche Dungeons durchgrindest. Und da wäre es halt schön, wenn einfach auch der Story-Modus als solcher ein Fokus wäre und wie du sagst, halt dort drauf geachtet wird, dass das Balancing halt passt und dass ich da halt eine angemessene Herausforderung von Anfang bis Ende irgendwie haben kann als Spieler. Das finde ich.
Ja, und das ist zumindest das, wo ich, also ich will die ganzen Endgame-Verbesserungen, die sie jetzt bringen, nicht schlecht reden. Da gibt's ja jetzt auch diese neue Playlist und alles, diese Warplans und so. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert, also ne, kann alles super cool sein, aber es geht halt vor allem um das, ja. Und das Spiel kommt, also das Add-on kommt im April raus und ich war jetzt dafür ja extra bei ihnen im HQ und von Scovos haben wir halt noch nichts gesehen, also von der eigentlichen Welt des Add-ons haben wir im Prinzip nichts gesehen, außer halt diese, was sie jetzt gezeigt haben im Spotlight, dass man mal über diese Hauptstadt fährt und so und dann sieht, okay, ist schön und so, aber ich denke mir, das ist die Heimatwelt der Amazonen. Das ist aus Lore-Sicht so ein cooler Ort. Mhm. Da bin ich dann einfach sehr neugierig, weil wenn das jetzt wieder dann so ist, dass ich durch die Kampagne einfach nur durchplatze, also beziehungsweise die Gegner halt platzen, während ich da langlaufe, dann bringt's halt auch nichts, mir Mephisto als Gegner entgegenzusetzen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich halt, aber ich sehe auch, dass das halt in der Community nichts ist, meine, André, du bist da tiefer drin als ich, was halt alle Leute beschäftigt, aber ich persönlich mag das halt, wenn ich einfach so eine schöne Narrative, ne, wenn du da halt die ganzen Nebenquests hast von Leuten, die von Dämonen und so weiter und ach ja, und dann gehst du halt da durch, ja, macht nichts, ich bin, ne, du machst alles sofort weg. So, jedes Problem löst du sofort mit einem Klick, ist doch witzlos.
Ja, du fühlst halt diese Angst nicht. Ja. Also da, das ist was, was ich auch gesehen habe, früher bei einem alten Diablo, da hast du allein schon, du hattest Angst, wenn du eine Tür aufgemacht hast, beim Diablo 1 oder bei Diablo 2 und warst so, verdammt, bin ich danach tot. Ja. Das ist bei Diablo 3 und auch 4 einfach nicht mehr der Fall. Da machst du eine Tür auf und du weißt, okay, ich bin ziemlich stark, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, liegt bei 2%.
Ja, auch also, egal, was sie dir entgegenschleudern, ob das jetzt Spinnen sind oder sonst irgendwas. Ich wollte auch dann durch Vessel of Hatred nochmal durchkommen, bevor ich nach L.A. fliege. Und habe deswegen natürlich ein bisschen auch aufs Tempo gedrückt. Aber dann dachte ich mir währenddessen, ich von diesem ganzen schönen Addon, von dieser ganzen schönen Welt, ich kann dir gar nicht sagen, gegen welche Gegner ich gerade gekämpft habe, weil ich einfach nur wie so eine Schneise da durchgeflogen bin.
Aber ich glaube, es ist ein bisschen auch dem geschuldet, dass du es nicht zum Release dann gezockt hast. Weil ich erinnere mich nicht daran, dass das so krass war, als es rauskam. Auch in der Main-Story von Diablo 4, meiner Meinung nach, war das, als ich es zu Release gespielt habe, nicht so schlimm, dass man halt so komplett übermächtig war.
Aber da war ja auch die ganze Progression noch anders.
Genau, das ist auch dann, glaube ich, dem geschuldet, dass sie davon ausgehen, ja, man hat das jetzt schon gespielt, wir machen das jetzt auch dann leichter für nachfolgende Seasons da irgendwie durchzukommen. Weil zum Beispiel der Endfight gegen Mephisto, da habe ich ein paar Tries gebraucht, glaube ich. Mhm. Ich bin jetzt kein Ultra-Programmer vielleicht, aber ich habe wahrscheinlich jetzt auch nicht so ultra-scheiße gespielt.
Ich will mich damit auch auf keinen Podest stellen, weil ich bin auch kein Diablo-Profi. Also deswegen bin ich auch selbst überrascht. Okay, hier fällt ja alles um. Natürlich habe ich auch so ein bisschen geschaut, was sind halt so Builds. Vielleicht, wenn ich mich da selbst durchgeklickt hätte, wäre das irgendwie schwieriger gewesen. Aber then again, der Skilltree ist halt auch nicht so komplex. Also irgendwie wäre ich da, glaube ich, schon hingekommen.
Ich will mich mal ganz kurz komplett unbeliebt machen, weil du das gerade gesagt hast und auch du hast ja gerade gesagt, ihr begrüßt diesen neuen Skilltree, weil mehr Bildvarianz und so weiter. Aber ist das nicht in der heutigen Welt von Metagaming komplett, also das wird doch wieder im Nichts verlaufen, oder nicht? Also ich habe jetzt zwar mehr Möglichkeiten theoretisch zu skillen, aber ich und die fast alle Leute, die ich kenne, die dieses Spiel spielen, was die halt als allererstes machen werden, ist halt trotzdem wieder irgendwie auf irgendeine Guide-Seite gehen, dann werden da 3-Meter-Builds stehen und dann wird man halt mit dem neuen Skillsystem trotzdem einfach nur das anklicken, was auf dieser Seite steht, ohne sich das durchzulesen, was es wirklich macht. Und am Ende dann gibt's ja doch wieder 3 Builds, die man spielen kann. Aber
das ist halt der Unterschied zwischen Spielern, die gerne selber tüfteln und Spieler, die einfach nur spielen wollen. Ja. Wenn du jetzt eine hohe Build-Varianz hast, das heißt, du hast, sagen wir mal, im Idealfall 10 solche Meta-Builds, die alle geil sind, zur Auswahl und du suchst dir eins aus, das für dich cool ist. Mhm. Und selber tüfteln ist halt eine ganz andere Spielart. Das ist, da nimmt man in Kauf, dass man vielleicht nicht so schnell vorwärts kommt, wie man möchte, dass man mal scheitert, dass man mal umskillen muss, was ja billig ist. Aber das hohe Bildvarianz ist eben dafür da, dass du nicht so eingeschränkt bist. Wenn es jetzt nur ein Bild gäbe, das ist das Nonplusultra, du schaffst den Endgame-Inhalt nicht, wenn du nicht dieses Bild spielst, das ist schlecht. Mhm. Wenn du 10 hast, ist okay.
Dann ist natürlich aber die Frage, wie es gemacht ist. Also resultiert wirklich daraus, dass es so viele Optionen im Skilltree gibt, dass ich jetzt, wie gerade jemand im Chat geschrieben hat, 20 Builds zur Auswahl habe statt 3, dann ist es ja cool. Dann ist es ja, bringt es mir ja auch sowas. Aber wenn am Ende daraus trotzdem nur wieder resultiert, dass es am Ende eine Meta gibt, weil es nun mal 2, 3 Builds gibt, die aus diesen ganzen Optionen einfach objektiv die besten sind, dann würde ja für jemanden, der es so spielt wie ich und viele Leute, die ich kenne, dann da habe ich davon ja gar nichts. Aber na klar, also wenn man selber tüftelt, dann verstehe ich das auf jeden Fall, dass das besser ist.
Es kommt halt, ob es jetzt nur 3 Builds gibt, die taugen oder 20, hängt auch davon ab, wie schwer das Spiel ist. Also bei Path of Exile, wenn du Pinnacle Bosses farmst, da hast du pro Klasse vielleicht nur 2, 3 zur Auswahl, weil das eben so hart nach oben skaliert dann am Ende. In Diablo hast du es ja nicht so. Mhm. Du hast angesprochen, dass es beim Release anders war, sich anders angefühlt hat. Mhm. Ich habe ja bei der Season 1 Ladder mit in der Competition mitgemacht, war Platz 14, glaube ich, und das hat 36 Stunden gedauert auf Level, auf Max-Level. Mhm. Und jetzt kommst du halt in 3 Stunden auf Max-Level oder so.
Ja.
Also die haben das halt extrem runterskaliert, wie lange du brauchst, die Time to Level. Mhm. Und entsprechend ist auch die Time to Kill halt immer niedrig. Sie darf in einem, also für normale Mobs, darf sie in einem Action-Rollenspiel auch nicht zu hoch sein, weil du willst sie ja nicht an einer Mobgruppe upgrinden, sondern du willst sie ja spratzfest machen. Das ist so, was die Endgame-Community zumindest gerne hat. Da schnell Sachen clearen, dafür viel clearen, viel Loot. Aber halt mit Loot-Filter, das ist das Wichtige, damit man nicht nach jedem Run zur Bank laufen muss. Also da muss man halt schauen, zwischen Story-Gamer und Action-Rollenspiel- Endgame-Farmer, die das am besten finden, gibt's halt einfach diesen Divide und es ist sehr schwer in einem Spiel beide zu
bringen. Total, und ich finde, das ist eigentlich der zentrale Punkt, weil auch jemand in den Kommentaren auch völlig zu Recht einwirft, ne, dann spiel nicht Meta, wenn du halt nicht alles platzen lassen willst. So habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe nur ein bisschen geschaut, okay, was sind denn Skills, die halt cool sind. Ich habe mir schon ein bisschen
Sachen wie jetzt von gebaut. Natur aus Meta.
Ja, genau, aber es ist tatsächlich, ne, wenn du halt in der Kommunikation von Diablo 4 sehr diesen Endgame-Fokus hast. Du hast die Seasons, die ja, du willst ja auch die Season dann potenziell durchspielen, um den Battle Pass durchzubekommen. Und ich finde das mittlerweile gut, dass du einfach nur durchs Monster-Killen diese Tokens bekommst. Aber diese reine Season-Journey, also diese ne, Akte, die man da durchspielen kann, die sind zumindest in Season 11 jetzt extrem Endgame-lastig, weil da musst du halt World-Bosse killen, um da weiterzukommen. Du musst die Capstone-Dungeons packen und da musst du schon in die Torment-Level reingehen, um da überhaupt die höheren Akte freizuschalten, um halt diese Season-Journey durchzubekommen. Und wenn ich jetzt ein neues Spiel anfange und sage, ja, ich will das jetzt mal nutzen, um die Story nochmal zu spielen und so, das ist natürlich ein starker Kontrast, weil du darfst dir da nicht so viel Zeit lassen, weil am Ende die Season geht halt nur so lang. Und ich finde, da ist auch Diablo, zumindest aus meiner Sicht, so ein bisschen im Konflikt mit sich selbst, weil alles, was ich halt mitbekomme von diesem Spiel ist, komm ins Endgame, komm bitte ins Endgame, weil da beginnt das eigentliche Spiel. Überspring ruhig die Kampagne, überspringen sie doch, spiel die doch gar nicht mehr und so. Sie haben auch jetzt bei der Kommunikation für Lord of Hatred nochmal den Fokus drauf gesetzt. Ja, ihr müsst das nicht alles vorher gespielt haben, ihr könnt auch nur Lord of Hatred spielen. Und das ist natürlich was, wo ich dann schon denke, okay, ihr adressiert, glaube ich, dann auch vor allem die Leute, die halt dieses Endgame 100%. Wollen. Und gleichzeitig mit der ganzen Aufmache, Cinematic-Trailer und so weiter, da wird der Story-Fan in mir voll angesprochen.
Ja.
Und ich bekomme das noch nicht so ganz zusammen. Und ich finde, das Spiel bekommt es eben auch noch nicht so ganz zusammen.
Aber genau das, was du sagst, ist halt auch genau das Problem, glaube ich, in diesen Seasons, wo du es jetzt erlebt hast, die halt nicht mit einem Story-Release verknüpft sind. Weil genau das war nämlich bei Vessel of Hatred nicht so. Da war nämlich deutlich mehr von der Season-Reise auch halt die Kampagne von Vessel of Hatred überhaupt erstmal abzuschließen, weil du halt die Kampagne neu hattest. Ne? Du konntest dann auch sagen, yo, ich starte direkt mit Vessel of Hatred, mit einem Season-Character. Und dann war aber da gefühlt auch noch mehr dann der Kampagnen-Progress, der wirklich dir auch für den Season-Pass oder Battle-Pass, whatever halt, Fortschritt gebracht hat. Aber das ist dann wahrscheinlich in den Seasons nicht mehr so, wo die Story dann nicht neu ist, sondern da setzen sie halt sehr in den Fokus, dass die meisten Leute wahrscheinlich Kampagne skippen, direkt ins Endgame.
Und ich meine, sie werden die Zahlen haben, sie werden ja wissen, ja, wen sie da
gerüstet. Ich finde es auch schade, ich stimme dir da 100% zu. Bei WoW, auch weil es gerade Deliane im Chat schreibt, ist es ja auch so, wenn du in WoW dich einloggst, wo gerade nicht ein neues Add-on ist und du spielst irgendwie ein altes Add-on, sie versuchen da zwar gegenzuwirken, aber es werden ja immer die XP-Requirements so runtergeschraubt, dass du halt auch den Content sehr schnell dann outlevelst. Ne? Also wirklich die Story-Erfahrung so zu haben, wie das zum Start eines Add-ons war, das geht eigentlich gar nicht, weil es dann irgendwann auch fürs Twinken optimiert wird und so, ne? Zu einem späteren Zeitpunkt. Aber da müsste man irgendwie eine Option haben, so, ey, ich spiele das zum ersten Mal, Diablo. Bitte mal ein bisschen.
Dass man das einstellen kann.
Ja, das wäre mal interessant, oder? Ob das ginge.
Aber das extra Kampagnen-Balancing wäre eine gute Option. Ja.
Aber ist das was du, ich meine, du bist für mich so der absolute größte Diablo-Experte, den ich kenne. Ist das was du nachvollziehen kannst, oder ist das so, wir sind halt Noobs? Ja.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist halt, denke ich, dem Service-Game ein bisschen geschuldet, weil durch das Endgame die Leute dazu halten, ist das, womit du Geld verdienst.
Mhm.
Und ein Grimdawn zum Beispiel muss das nicht machen, das kann sich Zeit lassen in der Kampagne. Mhm. Und das zu verheiraten hat noch keiner geschafft. Und ich würde sagen, dass eine Option für einen extra Progress Kampagnenbalancing für First-Time-Gamer wäre eine mögliche Lösung für das Problem.
Aber wie geht's dir jetzt damit? Also hast du die letzten Seasons aktiv immer gespielt? Weil zumindest meine Erfahrung und auch die von vielen Leuten, die ich kenne, die eigentlich Diablo 3 zumindest sehr intensiv die Seasons gespielt haben, ist es bei Diablo 4 irgendwie nicht mehr, da war der Need nicht mehr so da. Und sie haben es irgendwie nicht geschafft, uns so im Endgame zu halten, wie das noch ein Diablo 3 geschafft hat. Wie hast du das wahrgenommen als Diablo-Experte?
Also sie haben sehr lange gebraucht, um ihren Weg zu finden. Ich habe das Gefühl, sie haben jetzt mehr Plan von, was ein Action-Rollenspiel braucht, als am Anfang. Ich habe die ersten 7 Seasons mindestens gespielt. Oft auch halt mit aus Gründen der Arbeit halt. Dann habe ich eine Pause gemacht und jetzt bin ich mit dem Paladin wieder eingestiegen. Habe die Season-Journey komplett durch.
Guter Mann.
Ja. Das Paladin ist das Beste. Hämmer kreisen lassen. Ich habe ja Blizzard interviewt, auch im Vorfeld. Und meine erste Frage war, kann ich Hämmer greifen lassen? Wie
sehr
viele?
Wichtig, ja.
Und ja.
Einmal würde ich ganz gerne, wenn das möglich ist, den Chat nochmal mit einer Art Umfrage befragen. Oder ihr könnt es auch gerne im Video unten drunter kommentieren. Aber ich würde gerne einfach mal wissen, wie das Verhältnis ist. Wie viele von euch sind wie ich und spielen, suchen sich einen Guide raus und spielen Meta? Und wie viele von euch sind wirklich so wie André und tüfteln sich selber ein Bild zusammen? Mich würde mal das Verhältnis interessieren, weil in meinem Bekanntenkreis ist es ganz klar, geht es in meine Richtung.
Mich würde auch hier drin das Verhältnis interessieren, weil ich mache es genauso wie du, ehrlicherweise. Dimi, wie machst du das?
Ja, wie gesagt, ich mache so ein bisschen einen Mix. Also ich schaue mir schon im Vorfeld, weil ich bin einfach nicht so ein Action-Rollenspiel-Super-Experte, ich schaue mir im Vorfeld an, so was, um welche Skills rum gravitiert das. Und dann versuche ich halt zu schauen, okay, wo ist zum Beispiel ein Skill, den ich unbedingt haben will, weil ich ihn cool finde. Kann ich ihn irgendwie damit kombinieren. Was ist so meine Vision von einem Rogue? Weil ich wusste, ich wollte halt keinen Bogen spielen, deswegen waren die Skills alle raus. Ich wollte so jemanden, der halt richtig mit den Schwertern schnell ist. Und dann, ja, also ich mach's mal so. Ja.
Wir haben halt auch immer die Bedrohung, dass wir einen Deadline haben bei der Berichterstattung.
Ihr habt ja teilweise noch gar keine Meta, wenn ihr es testet.
Genau.
Das ist aber immer die angenehmste Zeit eigentlich.
Ja.
Ja,
dann hat man noch nicht das Gefühl, man muss hier irgendwas entsprechen. Also ich glaube, das Verhältnis war so 70-30 gerade im Chat, hätte ich gesagt, für Meta. Mhm. Aber sind doch einige auch, die sagen, selber bauen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, auch zu dem, was ihr beide gerade gesagt habt, weil ich finde das irgendwie halt so verrückt oder so interessant, in welche Richtung ARPGs im Allgemeinen halt abgebogen sind, so ein bisschen. Also warum ist es überhaupt so dieses Endgame-lastige Spiel? Weil ich finde ja, das Grundprinzip würde das ja gar nicht unbedingt voraussetzen. Also ganz grundsätzlich ist es ja einfach eine Art, ein Spiel zu steuern. Und man könnte ja auch sagen, wir haben hier einen Koop-Rollenspiel, wo ich halt mit meinen Kumpels irgendwie eine Story unterhaltsam durchzocken kann. Und die Story-Erfahrung als solche ist cool. Und dieser starke Fokus auf Endgame, ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt, weil das kennt man ja so aus dem MMO-Bereich, dieses ein Spiel muss irgendwie unendlich spielbar sein und ich will immer neuen Content und immer neuen Content. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das bei Diablo 4 auch dem Spiel zum Release ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil ich eigentlich der Meinung bin, und ich glaube, die meisten, dass so die Kampagne zu zocken und das reine Spielgefühl von Diablo 4, als es rauskam, war eigentlich super geil. Und als man da dann, keine Ahnung, nach 30 Stunden oder so durch war, hätte man ja auch ganz grundsätzlich mal sagen können, das war jetzt echt eine coole Singleplayer-Spielerfahrung irgendwie. Also ich habe es damals mit Maurice zusammen und wir waren eigentlich beide so, das war eigentlich ziemlich cool gerade. Und dann kam halt dieses Endgame, was natürlich überhaupt keine Abwechslung geboten hat und wo man halt sehr, sehr aufwendig auf Level 100 dann gegrindet hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das so schade, dass es nur noch so auf Endgame und Effizienz aus ist, weil ich das Prinzip, das eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht unbedingt hergeben müsste. Man muss Diablo ja nicht für immer spielen. Man hätte ja auch sagen können, jo, es ist okay, jetzt bin ich durch, jetzt warte ich bis zum nächsten Add-on. Aber dieser Drang, mit jeder Season immer wieder neuen Inhalt zu brauchen, so wie es eigentlich von MMOs gewöhnt ist, dass du halt das Spiel nie weglegst und es immer Content geben muss. Dieser Anspruch, ich finde das interessant, dass der so entstanden ist.
Es geht halt um Player Engagement. André hat es ja schon gesagt, das ist halt Geld. Ja, weil Player Engagement ist für eine Company wie Blizzard, das ist deren Währung.
Du von der Entwicklerseite verstehe ich es, aber auch von der Spielerseite ist ja der Anspruch da. Also auch die Spieler sagen ja. Wenn ich mit der Season jetzt durch bin und anderthalb Monate jetzt nichts zu tun habe, dann ist es ein Fail. Und diese Erwartungshaltung kenne ich eigentlich sonst nur von MMOs.
Ich glaube, in der Community ist das mit dem Fail habe ich noch nie gehört. Also ich glaube, dass die halt die Season durchspielen, so schnell sie können oder so schnell sie wollen. Und dann, bevor die Season endet, unterbrechen sie. Dann wechseln sie vielleicht in ein anderes Action-Rollenspiel, machen da die Season und dann kommen sie zurück, wenn bei Diablo die nächste kommt. Also es ist so ein bisschen so wie eine Show, die einmal im Monat oder halt alle drei Monate ausgestrahlt wird und dann gibt man sich die und dann geht man wieder weg und dann kommt man wieder.
Man ist halt auch Fan, ne? Man will ja auch neue Inhalte fürs Spiel, das man halt liebt.
Das Witzige ist ja, dass bei Diablo 2 gab es kein Endgame. Aber trotzdem haben es die Leute 25 Jahre lang gespielt.
Sie haben sich das eigene Endgame ja auch gemacht mit eben solchen Sachen wie dem Heiligen Gral, dass man halt gesagt hat, okay, ich setze mir da jetzt eigene Ansprüche. Im Reddit-Forum wurde dann geschaut, okay, wie können wir das denn für uns noch anspruchsvoller machen, da noch mehr Zeit reinstecken in dieses Spiel, das wir so lieben.
Genau.
Wäre es richtig zu sagen, dass sich im Grunde in Vanilla Diablo 4 die Leute über das beschwert haben, was sie eigentlich in Diablo 2 die ganze Zeit gemacht und gemocht haben?
Naja, ich denke, dass sie bei Diablo 4 halt ein Endgame präsentiert bekommen haben und das war halt nicht gut. Bei Diablo 2 hattest du kein Endgame, es war ein reines Storygame und du hast das Endgame selber erfunden und dann fandst du das natürlich cool, weil du es dir selber ausgedacht hast.
Ich glaube auch, die Erwartung hat halt Blizzard selber gesetzt.
Ach so, wenn
Blizzard selber
sagt,
hey, schau mal, wir haben Worldbosse und schau mal, wir haben einen Raid und wir wollen jetzt, dass wir diese offene Welt haben, wo du andere Leute treffen kannst und dann ist das nicht geil. Dann darf das durchaus kritisiert werden.
Mhm. Ich habe noch nie Weltbosse erlebt, die dauerhaft irgendwie interessant waren. Ja. In keinem Spiel.
Das stimmt.
Ein totes Ding.
Weltbosse ist auch wirklich was. Also klar, irgendwie, keine Ahnung, wenn er dann gerade da ist und man ist online, dann ist man so, ja komm, lass kurz zum Worldboss rüberschauen, aber das ist für mich auch kein Need, da hinzugehen.
Sehr interessant übrigens, unsere offizielle Umfrage hat jetzt Ich tüftle selbst mit 61% vorne. Das heißt, die Leute können besser klicken als in Chat schreiben, die tüfteln. Okay, ja, finde ich spannend.
Ja.
Ja, für mich ist, was ich immer an dem Endgame von Diablo nicht so gerne mag, ist, dass es so mehr Masse als Qualität ist irgendwie. Also es geht mehr darum, möglichst viele Herausforderungen, die nicht wirklich schwer sind, möglichst schnell und effizient zu absolvieren, als wirklich harte Challenges zu haben. Also mir gefiel das zum Beispiel am Original Diablo 4 und auch am Original Diablo 3. Es gibt Inferno Diablo, den am Anfang fast keiner legen konnte. Und es gab hier Prime Lilith oder wie sie heißt, die auch am Anfang fast keiner legen konnte.
Echo.
Genau, Echo von Lilith, wo du halt einfach dieses Ziel am Horizont hast. Okay, diesen Boss will ich besiegen und deswegen grinde ich den Loot. Und dann habe ich mich zu Vessel of Hatred halt wieder Season gespielt und auf einmal sehe ich so, ja, okay, jetzt geht's eigentlich im Grunde nur darum, auf möglichst effizient diese Ressourcen zu farmen. Dann hole ich mir irgendeinen Endboss, den ich in 2 Sekunden kaputt schweiße, bevor der überhaupt eine Fähigkeit gemacht hat. Und dann droppt da halt der Legendary oder der ancestrale Loot draus. Und mir fehlt da so diese Challenge, weil es im Endeffekt immer fast effizienter war, auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad das möglichst schnell, möglichst viel zu machen, als einmal zu sagen, ich mache jetzt auf Torment 4 irgendwie die höchstmögliche Herausforderung, die ich vielleicht auch gar nicht schaffe. Und das ist immer das, was mich eigentlich reizt an solchen Spielen. Und bei Diablo fühlt sich immer alles so, es ist so eine breite Masse an Content, den man machen kann. Und das ist ja auch ein bisschen mit diesen Warplans, was sie jetzt eingeführt haben, dass man das noch weiter modifizieren kann. Aber ich hätte gern halt so eine harte End-Challenge, die ich als Ziel habe, wofür ich diesen ganzen
Grind mache. Ich meine, die Pits und also diese Endgame-Sachen bieten das durchaus. Also ich bin jetzt zum Beispiel quasi in der Pit, also es sind ja im Prinzip 100 Dungeon-Floors, die immer schwieriger werden.
Okay,
Und da beiße ich mir gerade die Zähne aus. Mhm. Da kann man aber natürlich auch die Kritik einwerfen, dass die Pit im Prinzip ein Skill-Check ist. Das ist halt einfach nur, okay, das ist ein mathematisches Problem. Sind meine Damage-Werte hoch genug?
Ja, genau. Und die Zahl ist halt einfach einen höher, aber es ist jetzt halt nicht so.
Ja, es kann man natürlich sagen, ist nicht jeder Boss in einem Action-RPG irgendwo ein Damage-Check. Aber so ein Boss zu legen, der halt krass ist und die Community schafft ihn nicht, ist natürlich auch von der Inszenierung auf dem Gefühl nochmal was anderes, als halt also quasi Monster-Stacks von Spinnen zu legen, die halt einfach höhere Werte haben als die Monster, die Spinnen davor. Und ich finde, von der Inszenierung ist es halt nochmal ein Unterschied, ja.
Das also, fehlt auf jeden Fall so eine Pinnacle-Boss-Reihe, die immer krasser wird, dass du eben so ein, was Lilith am Anfang war. Ich habe Lilith am Anfang, Echo of Lilith, so interpretiert, dass es ein Balancing-Instrument war, dass sie geschaut haben, wer schafft das mit welchem Bild, in welcher Zeit, wo sie geschaut haben, welche Klasse braucht am ehesten Anpassungen. Das war auch recht smart von den Devs.
Ja, auf jeden Fall.
Aber fürs Endgame brauchst du halt beides. Path of Exile 2 macht das gut. Du hast diese Nodes, die du halt clearst, wo du einfach durchrast, alles explodiert. Mhm. Du bist durch, nächster Node. Aber dadurch, dass du so eine Karte hast, hast du halt so ein Gefühl, du gehst wohin. Mhm. Na, du machst diese Nodes, um klar das Loot abzusahnen, aber du willst auch an irgendeinen Punkt in der Karte kommen. Und dann machst du auf dieser Karte über diese schnellen Nodes, was Endgame-Spieler halt sehr mögen. Die mögen schnell irgendwas clearen, fertig, weil es halt auch so zwischendurch immer mal wieder geht. Mhm. Und dann hast du eben, was du auf dieser Karte aber zusammensammelst, das brauchst du dann eben, um diese Reihe von Pinnacle-Bossen dir langsam zu erarbeiten und die immer wieder zu machen, und die bleiben schwer.
Und die sind auch quasi schwer von
Anfang an. Die sind wie Lilith.
Genau, aber das fehlt mir halt. Ja. Weil ich will halt nicht auf Torment 2 Anduriel one-hitten.
Aber das könnte ja jetzt ehrlicherweise mit Mephisto auch wieder kommen, dass sie uns so jemanden wieder geben. Vielleicht, mal schauen.
Das wäre, ich fänd's geil.
Ja, das wäre cool. Jetzt, das, was du gerade erzählt hast von Path of Exile 2, könntest du dir vorstellen, dass die Warplans in eine ähnliche Richtung gehen, dass du eben wieder dir selber Ziele setzt und halt sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Weg ab. Man kann sich ja anscheinend da dann auch selber schauen, was man für Belohnungen dafür bekommt und einstellen. Also kannst du dir vorstellen, dass das wieder mehr in diese Richtung geht, wie man es von Path of Exile kennt?
Also mein erster Eindruck von den Warplans war, dass es ein fauler Ansatz ist, irgendwie nochmal zu recyceln, weil du halt die Sachen, die es schon gibt, die stellst du dir in der Playlist zusammen und dann kannst du die ein bisschen modifizieren, kannst ein Element von da in das andere Event reinnehmen, und du kriegst halt bessere Belohnungen. Das ist die Motivation. Also die Playlist wird in Zukunft höchstwahrscheinlich der beste Weg sein, Endgame zu spielen.
Ja.
Du setzt dir machst die Endgame-Inhalte da rein, die dir gefallen. Du hast einen unique Skill-Tree für jede Aktivität. Das heißt, du wirst wahrscheinlich erstmal alle durchgrinden müssen. Und am Ende, wenn du alle Skills hast, dann wirst du wahrscheinlich dich fokussieren auf die, die dir am meisten gefallen. Oder vielleicht gibt es ja auch welche, die besseren Loot abwerfen. Aber für mich klingt es schon wieder gekaut, wieder
also recycelt. Also die Headline ist im Grunde, anstatt das Endgame zu verbessern, sagt Blizzard jetzt, macht's doch einfach selbst.
Ja, macht's einfach, wie ihr wollt. Das ist nicht unser Problem. Habt euren Spaß.
Ja, es gibt ja auch diese neuen, ich weiß, Echoing auf irgendwas. Ich hab den Begriff gerade nicht im Kopf, aber dieser neue Horde-Modus quasi, den du dann auch freischalten kannst in sehr unendlichen Fällen. Wo du dann halt so, genau, so ein Survival-Modus
hast. Das ist ein super seltenes Ticket,
genau,
das du einmal
benutzen super selten
kannst.
Und es ist halt auch dann wieder nur im Endeffekt ein Skill-Check, weil du halt Horden von Gegnern kommst.
Ja.
Du musst halt überleben.
Quasi ein Pit, was sich automatisch steigert.
Ja, genau.
Wir wollen ja auch gleich selber noch in das Spiel reinspielen und den Warlock anspielen. Deswegen, wir haben noch ein paar Sachen nicht angesprochen, die wir jetzt noch einmal ganz kurz versuchen durchzusprechen, so schnell es geht. Und zwar einerseits, es gibt den Horadrim-Würfel jetzt wieder in D4. Der soll zurückkommen. Wie findest du das? Glaubst du, das ist der richtige Weg, den jetzt zurückzubringen und da wieder mehr Möglichkeiten zu geben, auch die eigenen Items anzupassen?
Also was ich in dem Video gesehen habe, und ich habe natürlich Standbild gemacht, geschaut, was da alles steht. Für mich wirkte das so, als wäre der Horadrim-Würfel jetzt der Ersatz für alle NPCs, die irgendwas mit Crafting zu tun hatten. du kannst da Uniques herstellen, du kannst Uniques recyceln, du kannst Affixe an Items hinzufügen und so weiter. Ich glaube, dass die da das gesamte Crafting konsolidieren in diesem einen Interface. Und dass das jetzt Horadrim-Würfel heißt, ist, glaube ich, nur ein Fanservice. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wie der Horadrim-Würfel funktioniert, dass du da Gems upgradest oder so.
Das heißt, die sind dann alle arbeitslos, die Händler. Da kann dann wieder die Finanzbeamterklasse kommen. Ja.
Ja. Nee, die beschwören alle Dämonen.
Sozialarbeiterklasse, die dann nicht.
Aber was Endgame-Enthusiasten halt natürlich würdigen, ist, wenn sie Friction, also Reibung, abbauen. Und mit einem vollen Inventar dann immer in irgendeiner Stadt zu dem Händlerspot laufen zu müssen und so weiter, ist natürlich wieder etwas Reibung. Deswegen hast du in Path of Exile 2 ja deine Homebase, wo du das alles so arrangieren kannst, wie du willst. Da stehen dann alle um dich rum. Und das ist wieder, da werden sie sicher nicht allzu viel Kritik für kriegen. Also das muss jetzt nicht das muss jetzt nicht Hogadrim-Würfel heißen.
Das Kriterium.
Also sie haben jetzt eher einfach so ein bisschen Fanservice. Hier, schaut mal, Leute, ihr kennt den Begriff, ihr mochtet den Hogadrim-Würfel hier, jetzt habt ihr ihn auch bei euch im Spiel. Talismane gibt's ja jetzt dann auch wieder. Glaubst du, dass die mehr Impact haben oder ist es auch einfach nur ein nettes Gimmick?
Ich habe das Gefühl, das ist ihr Feldversuch, um eben Sets wieder ins Spiel zu bringen. Du musst den Talisman freischalten, ab da droppen die Charms und dann hast du 6 Slots in dem Talisman-Interface. Das hat man jetzt in Seasons auch schon gesehen, ne? Dass du irgendwas sammelst und dann in so ein Interface einsetzt. Das ist auch in der aktuellen Season mit diesen Kräften von den Bossen. Und Set-Boni sind immer gut. Kein Action-Rollenspiel kommt eigentlich ohne Set-Boni aus. Die haben immer gefehlt. Jetzt ist es halt kein Equipment-Set, sondern so kleine Trinkets. Es ist besser, dass sie in einem Interface sind, als dass sie wie in Diablo 2 im Inventar rumgetragen werden müssen.
Als Moderatorin des GameStar Talks will ich die Winterzeit nutzen, um endlich den Pile of Shame abzuarbeiten. Doch neben den ungespielten Games in meiner Steam-Bibliothek gibt es auf meinem Schreibtisch einen viel nervigeren Stapel, um den ich mich mal kümmern sollte. Ganz oben auf liegt der Endboss, die Steuererklärung. Bevor ich die mache, erledige ich lieber langweilige Nebenquests im Haushalt oder sortiere alle meine Kabel. Aber einfach skippen heißt halt Loot liegen lassen. Doch es gibt einen Easy-Mode, Taxfix. Per App oder Browser habt ihr 2 Wege. Entweder den Frage-Antwort-Modus, simpel wie ein Tutorial, oder ihr lasst euch im Experten-Service carryen. Da übernehmen unabhängige Steuerberater den kompletten Papierkram für euch. Das lohnt sich. Laut Statistischem Bundesamt kriegen 9 von 10 Leuten Geld zurück. Im Schnitt um die 1000 Euro. Dafür bekommt ihr ein ordentliches Hardware-Upgrade. Startet jetzt in der App oder auf taxfix.de. Die Selbsteingabe gibt's ab 39,99 €. Und mit dem Code GAMESTAR26 spart ihr 5 Euro, wenn ihr bis Ende März zum ersten Mal abgebt. Damit habt ihr Steuern einfach durchgespielt.
Ja.
Sie umgeben damit ja so ein bisschen diese Falle, dass halt die Sets dann so mächtig sind, dass du im Prinzip die Item-Kombinationen reduzierst, die Leute Tüftler ja eigentlich wollen, so habe ich es zumindest verstanden. Und dass sie mit da im Prinzip jetzt so ein Metasystem bauen mit den Gems, dass das überhaupt nicht berührt, also dein Gear. Klingt zumindest nach einem relativ smarten Move, um quasi beides zu haben.
Aber es ist halt nur das eine Ding. Du hast dann halt nur ein Set.
Ja.
Oder vielleicht kannst du auch halt 2 Dreier-Sets haben oder so.
Wahrscheinlich werden sie es erweitern, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass es da noch andere Methoden für Set-Boni gibt, dass du eben auch taktisch abwägen musst. Ziehe ich jetzt das Unique an, wie in Diablo 2 halt auch? Oder nehme ich den Set-Bonus mit?
Mhm.
Das ist ja auch eine Choice.
Auch in Diablo 3, dafür habe ich eigentlich fast die ganze Zeit nur noch im Endgame gespielt, um halt meine Sets zusammenzukriegen. So, das fehlt in Diablo 4 definitiv.
Das habe ich auch im Hogadrim-Würfel gesehen. Du kannst Charms rerollen. Kannst schauen, dass du da über Crafting deine Sets zusammenkriegst.
Auch gut. Also doch eigentlich vielleicht ein cooles Add-on, das das Spiel besser macht im Endgame.
Ja, es fühlt sich spielmechanisch fühlen sich die Sachen wie ein halbes Add-on an, ne? Weil es halt das Warplans ist recycelt, Set-Boni ist jetzt so ein Feldversuch. Aber Runen, kommen nicht Runenwörter auch oder werden die nicht erweitert irgendwie? Runenwörter könnte man noch mehr machen, glaube ich. Runenwörter hat noch Potenzial.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was müsste es denn haben diese, für dich?
Du hast ja jetzt 2 Circle-Slots, wo du 2 Runen reintun kannst und dann kommt so ein netter kleiner Effekt raus. Aber wenn du quasi über alle Items hinweg vielleicht so ein Gesamtrunenwort noch schreiben könntest, das wäre vielleicht noch wuchtig.
Okay, ja. Gut. Was wäre es denn, was ist denn, du hattest nämlich vorhin auch schon gesagt, es gab Sachen, die hättest du dir gewünscht, die jetzt nicht kamen. Was wäre denn was gewesen, was du dir zum 30. Geburtstag von Blizzard gewünscht hättest, was du nicht bekommen hast?
Ach Gott,
du
sagst zu meinem 30. Der ist schon eine Weile her.
Das ist genau das.
Ich habe da ja Wünsche, die keiner teilt. Weil ich ja diesen, wie
World
gesagt,
of Diablo.
Naja, also ich finde halt, ich bin halt ein bisschen ganz von diesem MMO-Aspekt einfach ein bisschen enttäuscht, weil sie haben es halt nun mal so angekündigt und sie haben da halt im Grunde seit Release nichts gemacht. Ich finde nach wie vor, dass das Clan-Interface, es gibt gar keinen Grund im Grunde in einem Clan zu sein, außer dass du dich im Spiel mit Leuten unterhalten kannst. Es gibt keinen wirklich ein Reiz, sich da in großen Gruppen mit Spielern eigentlich zusammenzuschließen, außer den sozialen. Und ich würde mir halt sowas wünschen, wie dass es Herausforderungen gibt, die man irgendwie als Clan gemeinsam angehen kann, dass es so eine irgendwie eine Clan-Progression auch gibt, wie ich das halt aus anderen MMOs kenne, so, weil das ist irgendwie das, was mich halt dann total reizt. So, ich liebe es halt irgendwie als Gruppe voranzuschreiten. Und Diablo 4 ist halt immer noch dieses jeder für sich und man tut sich dann halt zusammen, weil man die gleichen Ziele hat, aber man arbeitet nicht wirklich zusammen an was. Und ich hätte mir da mehr Features in die Richtung gewünscht, dass sie das ausbauen und dass sie sich da eine Scheibe vielleicht von Diablo Immortal abschneiden, weil Diablo Immortal ist weiter, was diese MMO, diesen MMO-Aspekt angeht. Ich weiß aber, dass das nur sehr spezifisch mein Wunsch ist und wahrscheinlich ein Großteil von der Community sagt, ey, mir fallen 27.000 andere Sachen an, die mir viel wichtiger wären als das, was du da gerade sagst. Von daher halte ich mich da zurück. Aber ja, das ist so mein ganz persönlicher Take, was ich an dem Spiel auch cool fände.
Ich habe jetzt noch kein Action-Rollenspiel gespielt, das das wirklich gut gemacht hat, aber ja. MMOs natürlich. Und MMOs machen das meiner Meinung nach auch noch zu wenig, dass du wirklich
voll, ja,
Gilden-Features hast. Das fängt ja schon an, dass du kaum noch in irgendwelchen Spielen Steuern erheben kannst als Gildenleiter.
Das da sind sie wieder.
Da ist die Steuern. Ja, aber das könnte man mit der Steuereintreiberklasse dann ja.
Die ist wichtig,
blöd. Aber die Steuern brauchst du natürlich nur, wenn du irgendwie ein Gilden-Housing hast oder irgendwas, wofür du das Geld als Gilde ausbrauchst. Oder halt einen krassen Gilden-Rate, wo du viel diese Steuern reinbuttern musst. Ne? Ja, also Gruppenfeatures bin ich voll bei dir. Wäre auch oben auf meiner Liste an Wünschen.
Ich muss auch noch mal ganz kurz eine Sache sagen, weil Notizblatt es gerade im Chat geschrieben hat und weil ich ja gerade so ein bisschen gerantet habe von wegen, das Endgame ist mir zu viel Masse statt Klasse und so und immer die gleichen Monsterhorden so. Das große Ding bei Diablo 4 ist, dieses Spiel meiner Meinung nach macht vom reinen Gameplay einfach unglaublich viel Spaß. Das Trefferfeedback, wie die Skills reinhauen, wie du dich durch diese Monsterhorden durchschnetzelst, das ist wirklich vom reinen Gameplay her für mich die reine Freude. Mhm. Und deswegen kritisiere ich das Endgame zwar systemisch, aber ich habe trotzdem Spaß damit. Auch wenn ich das siebte Mal durch die gleichen Monsterhorden oder die gleiche Helltide durchfege. Wenn das Grundgameplay geil ist, dann machst du das ja auch gerne als Spieler. Und das ist einfach so ein Riesenvorteil, den dieses Spiel hat. Haben auch andere Spieler, zum Beispiel auch ein Destiny, fand ich, war immer wegen dem geilen Gunplay geil.
Naja.
Im Endgame. Selbst wenn das Endgame vielleicht gar nicht so gut designt war, war es trotzdem durch das Gunplay so, dass es einfach Spaß gemacht hat zu kämpfen in diesem Spiel. Und deswegen meine ich das gar nicht so negativ. Also ja, Notizblatt hat gesagt, statt durchgrinden könnte man auch durchspaßen sagen. Da gehe ich mit.
Ist auch was, wo ich von mir selbst überrascht bin, weil ich früher mal gesagt habe, so dieser Diablo-Grind, das kriegt mich einfach nicht, wie zum Beispiel in Maurice. Und
Jetzt
erwische ich mich aber, nachdem ich jetzt so viel gespielt habe für den Flug, erwische ich mich immer wieder, dass ich dann feierabends denke, statt jetzt irgendwie Call of Duty oder sonst irgendwas, habe ich jetzt Bock, einfach mal eine Stunde 2 zu drücken. Ja.
Es ist auch entspannend. Also es ist wirklich ein bisschen meditativ.
Ja, diese Helltheit, das ist so befriedigend.
Ja.
Obwohl es widerspricht allem, was ich gesagt habe. Du spratzelst da einfach durch, hast irgendeinen Podcast auf dem Ohr. Ja. Du kommst so runter von dem Arbeitstag. Das ist schon befriedigend dann. Und wenn du dann am Ende dann das alles einlösen kannst und dann plingen dann irgendwelche Sachen und Balken, diese Sachen funktionieren ja. Deswegen macht das Blizzard das ja auch. Das macht ja was mit dem eigenen Kopf. Ne? Und das Aber ja, also es stimmt genau, dieses Moment-to-Moment, das Spratzelgefühl, dieser Umfaktor, das ist einfach in Diablo der Hammer.
Aber dann sind wir uns ja alle einig, dass das schon cool ist, aber dann würdest du doch auch wahrscheinlich begrüßen so einen Pinnacle-Boss, wo du dann mit 4 Leuten reingehst oder von mir aus auch mit mehr Leuten und wo du dich dann mal wirklich absprechen musst, was die Mechaniken angeht und so, wo du nicht alles wegspratzt.
Ja, auf jeden Fall. Und das, was André gesagt hat, dieser Kampagnen-Schwierigkeitsgrad, den will ich haben.
Oh ja, Kampagnen-Balance.
Das fand ich
auch
gut.
Ich denke, da kommen die erweiterten Talentbäume auch zum Tragen, dann wenn du eben diesen Genuss ausleben willst, dann ist es ja auch ganz wichtig, dass du Skills und Fähigkeiten hast, die dir gefallen.
Ja.
Und mehr Möglichkeiten heißt, mehr Leute haben die Chance, dass sie was finden, das ihnen gefällt.
Ja. Apropos Dinge, die euch gefallen, wie findet ihr es denn, dass wir jetzt nach Italien gehen? Also gefühlt sieht Skovos ja wirklich aus, ja, wie so Griechenland, Italien, die Riviera, wir gehen jetzt in Urlaub in Diablo. Also ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, das sieht aber sehr einladend aus. Also da würde ich gerne Urlaub machen. Das bin ich so von Diablo-Regionen eigentlich nicht gewohnt.
Also ich weiß, wer es nicht so gut findet. Die Zeitenquest-Entwickler
wahrscheinlich. Naja, eigentlich, also ich meine, es geht ja zumindest ein bisschen, ich habe sich das tatsächlich gefragt, was da ihre Einflüsse waren. Weil, ne, wenn du halt hörst, Amazonen, griechische Antike, mediterrane Inseln, denkst du halt sofort so an alte Tempel, Troja und sowas. Und es ist ja schon eher so wie Renaissance-Italien an manchen Punkten, ja. Und da habe ich sie gefragt, was ihre Einflüsse waren. Dann kam halt nur ein sehr, sag ich mal, allgemeines, wir haben uns alle möglichen Sachen angeschaut, die mit der mediterranen Welt zu tun haben. Mhm. Okay, aber ich finde es geil. Ich finde es geil, dass sie so ein bisschen weggehen von dem, was ich jetzt instinktiv als Klischee mit Amazonen und griechischem Setting und so verknüpft hätte und da so ein bisschen so einen Mix machen aus Mittelalter und so Urlaubsort und dann, aber zumal ja auch der, das haben sie auch nochmal betont, du in Diablo 4 der Base-Kampagne rennst du ja immer nur dem hinterher, was schon passiert ist. Also Lilith war ja schon aktiv und in Lord of Hatred wird es eben so sein, du siehst halt dieses Paradies, wie es halt komplett vernichtet wird oder halt zerbombt wird von Mephisto, der dann mit seinen Höllenhorden da drauf losgeht. Und das ist natürlich dann interessant, wenn auch das Ursprungsmaterial einfach natürlich auch sehr schön aussieht. Also sie haben da wirklich viel Zeit in Interviews drauf verbracht, zu betonen, wie viel Spaß es gemacht hat, das alles zu ruinieren. Also sowas erst zu bauen und es dann halt komplett zu ruinieren, ja. Und da deswegen bin ich da neugierig. Ich finde es eigentlich auch cool.
Sehr cool. Wie ging es dir, als du gehört hast, es geht nach Skovos?
Fand ich sehr gut, weil es hat ja lore-technisch auch große Bedeutung. Da hat alles angefangen. Da haben Inarius und Lilith ursprünglich gelebt. Und jetzt ist es natürlich so ein kleines Sanctuary, falsches Wort, weil die Welt so heißt, so ein abgekapselter Ort, der noch ein bisschen unberührter ist von dieser Hölle, die eigentlich der Rest von Sanctuary inzwischen schon ist. Die Dämonen haben ja, seit der Weltenstein zerstört ist und so war, immer mehr Foothold bekommen, immer mehr Fuß gefasst in Sanctuary und jetzt ist, die Welt ist ja nicht mehr schön. Ist ja, da ist ja nichts. Die Wüste ist noch am schönsten, weil sie halt hell ist. Und jetzt kommt man halt in so ein Paradies und natürlich geht Mephisto dahin, um es auch kaputt zu machen. Und wir werden scheinbar erleben, wie es da bergab geht, aber dafür hauen wir ihm dann auch auf die Nase.
Ja.
Es muss so als NPC in der Diablo-Welt wirklich, das muss so eine Scheiße sein. Also wenn du in so einem Dorf lebst und nicht kämpfen kannst, du kannst ja nur in dem Dorf bleiben, weil du kannst ja alle 2 Meter von dem Dorf spawnen halt riesige Dämonen.
Spawnen auch immer wieder nach.
Ja, spawnen auch immer wieder nach. Also das muss so ein Kackleben sein.
Und dann kommt dann so ein Held und ist so, ich befreie euch, ich rette euch. Der tötet sie und dann ist er weg und du denkst dir so, und 2 Stunden später kann ich wieder aus meinem Haus raus.
Ich muss die Quest gleich wieder dem Nächsten anbieten. Ich hab hier wirklich 2 Gold.
Ich bin gefangen in diesem Loop.
Ich habe hier wirklich noch 50 Gold, weil da kann ich keine Quest-Rewards mehr ausgeben. Mir geht hier der Arsch auf Grundeis, ne?
Ja, großartig. Jetzt ist es ja so, wir haben eben jetzt schon sehr viel Neues bekommen, aber es wurde ja auch angekündigt, es wird nochmal einen Diablo Deep Dive geben, wo wir noch mehr über Diablo 4 erfahren und noch mehr über den Warlock erfahren werden. Und sie haben auch gesagt, auch auf der BlizzCon können wir uns auf mehr freuen. Was erwartet ihr denn, was Blizzard uns jetzt dieses Jahr zum 30-jährigen Jubiläum von Diablo da noch zu bieten hat? Also was können sie noch mehr machen als eine neue Klasse in allen 3 aktuellen Spielen? Auch wenn Diablo 2 Resurrected ja eigentlich nicht mehr so richtig aktuell ist. Wird es wieder aktueller werden? Wird es wieder da mehr Inhalte vielleicht geben? Was sind so eure Zukunftsaussichten? Was denkt ihr, was da passieren wird? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, schreibt es auch gerne mal hier direkt in den Chat, was ihr glaubt, wie es jetzt für Diablo weitergeht.
Also ich hoffe, dass sie, jetzt wo sie den Grundstein gelegt haben, wirklich den Code von Diablo 2 auch nochmal anzufassen, wo sie da Sachen in eine neue Klasse reingebracht haben, alle Monster quasi charmbar gemacht haben und den Stash überarbeitet haben, dass sie jetzt vielleicht auch mehr Spielraum haben, wo sie jetzt in diesem Code drin stecken, dass sie die Seasons noch interessanter machen. Hm. Aber am Ende des Tages ist es ein altes Game und ich weiß nicht, wie viel Power die da noch reinstecken werden. Diablo 4 wollten sie mir auch im Interview jetzt noch nichts verraten, was über das Add-on hinausgeht. Da möchte ich jetzt auch nicht mutmaßen. Ich hoffe, Diablo 4 wird weiter besser. Ich hoffe, die Seasons werden interessanter. Die sind halt manchmal so Filler-Episodes, die man sich schenken kann. Aber sie haben halt, also ich glaube, sie müssen auch intern an ihren Werkzeugen arbeiten. Sie haben irgendwie ein Riesenproblem, zeitnah ein Design ins Spiel einzufügen. Also es dauert alles sehr lang bei denen. Deswegen hat man eben diese Filler-Seasons.
Ja.
Und das hat ja schon mal, das war bei Star Wars The Old Republic zum Beispiel auch ein Riesenproblem, dass sie 6 Monate lang nach Release nichts Interessantes gebracht haben, weil sie das nicht schnell genug umsetzen konnten.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das ist das, was WoW immer abgehoben hat. Da kam in einer Zeit, wo die Leute nicht abspringen, kam was Neues.
Und ja. Das, vor allem jetzt mit dem 12-Wochen- Patch-Zyklus. Also das sind jetzt sehr schnell.
Wo man auch da wieder dazu sagen muss, in Diablo Immortal machen sie das ja zumindest auch diese Season schon ein bisschen besser, weil sie ja sagen, okay, hey, wir haben eben jedes Quartal was Neues für euch. Es gibt da schon einen Fahrplan, wo die Leute so ein bisschen sehen können, okay, in welche Richtung geht es. Also auch da kann man wieder sagen, egal wie viel Kritik man sonst an dem Pay-to-Win und so ausüben möchte, das scheint ja da in eine richtige Richtung zu gehen. Und Blizzard scheint es ja zu wissen, wie es geht. Also es geht ja in WoW, es geht da. Jetzt hoffen wir halt, dass es vielleicht auch mal in Diablo 4 schaffen.
Also ich glaube, ich weiß schon genau, was kommt. Und zwar, also ich glaube, dass es, wie André sagt, so eine Art Roadmap auf jeden Fall geben wird für zukünftigen Content. Und ich glaube, es wird einen Teaser geben, wo eine düstere Stimme mit uns redet. Und am Ende wird klar, okay, Diablo ist zurück.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich glaube, das wird das große, weil sie sind jetzt so in between Games, dass sie eigentlich halt, es kann kein krasser Reveal oder so sein, weil dafür ist jetzt das letzte Add-on, glaube ich, zu knapp dahinter. Aber ich glaube, es wird der Teaser sein, dass der nächste Inhalt, ob das dann noch ein Diablo 4 Add-on oder sogar Diablo 5 theoretisch ist, es wird dann Diablo kommen, weil ich hatte ja auch ein Interview mit einem der Story-Chefs und der hat mir auch sehr deutlich gemacht, dass es jetzt diesmal nicht so einen Cliffhanger-Ending geben wird wie bei Vessel of Hatred, wo im Grunde wir den Konflikt nur verschoben haben aufs nächste Add-on, sondern das wird jetzt der finale Kampf gegen Mephisto sein. Und die anderen beiden Prime Evils, Baal und Diablo, sind noch da draußen. Und ich glaube, der Return of Diablo wird dann imminent.
Es gibt ja in Vessel of Hatred eine Zeile von Mephisto, wo er sagt, my brothers are coming.
Die kommen, ja.
Ja, die und, kommen.
Genau, und aber da frage ich mich halt, wie steigert man Weltuntergang? Es ist ja jetzt schon alles. Was macht ein Diablo dann noch?
Ja, na, ja aber das frage ich mich seit 3 Diablos. Wie soll es eigentlich noch beschissener werden? Wir waren ja sogar schon im Himmel und in der Hölle. Ja. Aber ja, irgendwie wird's.
Er bringt dann die Kühe. Diablo kommt dann, fällt über die Welt her und dann kommen aus dem Cow-Level die ganzen
Ganz viele Kühe. Geil.
Ja. Das ist das Wichtigste.
Diablo greift dann das Cow-Level an.
Das wissen viele ja nicht. Die Kühe machen Diablo erst möglich. Das ist, dem ist seine Lebenskraft.
Oh mein Gott, bringt so eine andere Tiefe mit, so die Kühe, wie wichtig die Kühe sind für Diablo. Also für alle, die es nicht wissen, das Cow-Level ist über alle Diablos hinweg ein eigenes Meme. Lest euch da mal rein. Es gab in fast allen Diablos dann auch Cow-Level, die ihr spielen konntet. Mal waren die bunter, mal nicht ganz so bunt, mal konntet ihr einfach ganz viele Kühe schnetzeln, mal waren es dann doch eher Einhörner. Ist eine eigene Welt. Da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Talk drüber machen.
Es gibt ein eigenes Discord für die Spurensuche, wie man ins Cow-Level kommen könnte. Die sind seit Release da stark hinterher.
Ja, das Cow-Level ist sehr wichtig für die Diablo-Welt.
In der heutigen Zeit der Guides sehr erfrischend und schön, wenn es Geheimnisse gibt, die nicht direkt aufgedeckt werden von Spielern.
Das ist ja auch schwer, wenn es noch nicht integriert ist. Ne? Es gibt nur Hinweise und man weiß nicht. Also der bisherige Weg ins Cow-Level, den man bisher kennt, ist ja irgendwie 100-mal irgend so ein Viech sammeln und dann dahin gehen und dann. Und dann kannst du es in so einen Brunnen werfen. Also es gibt ganz abstruse Pfade, aber die führen noch nirgendwo hin. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht eingebaut ist.
Also du glaubst, es gibt irgendwann mal ein Kau-Level, aber noch...
Der Grundstein ist gelegt, der ist im Game, die Hinweise sind da, aber ich glaube, Blizzard will noch nicht, dass wir die Lösung finden.
Könnte das der große Reveal sein für dieses Jahr?
Ja. Ist ja nicht Diablo, der spricht, also...
Bevor das Licht dann geht auf der BlizzCon-Bühne, Mut erstmal so.
Ich fänd's gut. Also ich muss zugeben... Würde ich feiern. Divi, hast du noch, also du, ich weiß, dass du schon mehr weißt als viele andere hier, wie es mit Diablo weitergeht. Aber hast du noch selber vielleicht ein paar Vorhersagen oder Wünsche auch?
Also ich glaube, es wird so sein, wie Julius sagt, mit Diablo. Tatsächlich, was ich mir wünschen würde, wäre ein Diablo 1 Remastered. Ich weiß, ich bin der einzige Mensch wahrscheinlich, aber ein Diablo 1 Resurrected. Ich habe Diablo 1 so oft durchgespielt. Vor allem eins, wo man vielleicht dann Hellfire auf eine organische Art und Weise mit dem Original verknüpfen würde, ohne diese sehr albernen Alien-Sachen und so. Das fände ich persönlich sehr cool, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Obwohl sie jetzt gerade wieder eh auf Nostalgie setzen. Ich könnte es mir schon, also ehrlicherweise, das ist was ich auch online gelesen habe, dass es da schon auch viele Leute gibt, die sich das wünschen. Und wenn eben jetzt gesagt wird, okay, wir setzen auch wieder auf Diablo 2 Resurrected, versuchen da wieder mehr zu bringen. Warum nicht? Also ich...
Ja. Aber Remaster oder Remake?
Ja, also wenn ich die Wahl haben, können sie dann natürlich ein Remake, aber ich glaube, sie würden eher ein Remaster machen. Ich meine, es gibt ja auch beeindruckende Mod-Projekte, die das Diablo 1 immer noch weiterführen, dass man es gut spielen kann. Also, wer weiß. Ich meine, sie arbeiten mit Content-Creatern zusammen für St. Warlock in D2. Was spricht denn dagegen, dann für D1 mit der Community zusammenzuarbeiten? Aber klar, dafür müsste man ein eigenes Team haben. Ich weiß auch nicht, wie groß die da in Barcelona aufgestellt sind und so, ob das auch dasselbe Team wäre, das Resurrected gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist alles nur Spekulation.
Ja, das auf jeden Fall. Abschließend für diesen Talk, wie zufrieden seid ihr denn insgesamt damit, wie dieser 30. Geburtstag oder dieses Jahr des 30. Geburtstags jetzt angefangen wurde? Würdet ihr sagen, Blizzard ist da wieder auf einem richtigen Weg für Diablo? Diablo ist auf einem richtigen Weg? André?
Also, dass sie Diablo 2 angefasst haben und so kompetent angefasst haben, spricht dafür, dass da die richtigen Leute am Drücker sitzen, sowohl die Entscheidungsgeber als auch die Leute, die es wirklich entwickeln. Da sind echte Fans am Werk. Das habe ich auch im Interview für Diablo 4 gemerkt. Der Zavin und Dom sind richtig, richtig starke Paladin-Fans aus D2 gewesen. Wir haben da 10 Minuten im Interview nur geschwärmt, wie geil der war. Und da sitzen also die richtigen Leute, die das dann umsetzen für Diablo 4. Also ich habe das Gefühl, da hat sich was getan. Als Diablo 4 rauskam, wirkt es oft so wie so die Leute, die da in dem Studio saßen und so, die wirkten so wie halt gecoacht. Die wirkten nicht wie Nerds, wie Hardcore-Fans, die ein geiles Diablo einfach machen wollen. Also den Eindruck hatte ich jedenfalls immer. Und jetzt wandelt es sich für mich. Also mein Eindruck ist immer mehr, sie haben Diablo 2 jetzt verstanden im Diablo 4-Team und versuchen, Diablo 4 so gut zu machen, wie Diablo 2 war.
Aber das ist ja an sich ein guter Ansatz.
Ja.
Also wenn sie das hinbekommen, wie seid ihr da eingestellt? Seid ihr positiv dem Ganzen der Zukunft von Diablo?
So, ich auf jeden Fall. Ich habe ja auch mit dem Seven geredet. Mir geht's da ähnlich wie André. Also ich finde es prinzipiell auch cool. Und das mit dem Warlock, mit dem Diablo 2, das finde ich, das wirklich, wirklich, wirklich ein schönes, wenn man so sagen will, Geburtstagsgeschenk für 25 €. Aber trotzdem finde ich das ein sehr cooles Statement. Die großen Fragezeichen schweben halt über Lord of Hatred, ne? Also auf Diablo 4 quasi, in welche Richtung es dann weitergeht. Weil wie André auch sagt, die ganzen Endgame-Ankündigungen und so weiter sind cool, nett, aber halt sehr viel auch Spielarten von Dingen, die wir schon hatten. Die Skilltrees konnten wir noch nicht ausprobieren. Müssen wir einfach schauen, wie sich das dann entwickelt. Ja.
Ja, bei mir ist Diablo 4 auch ganz klar im Fokus so. Also es ist für mich das Relevanteste jetzt. Und da bin ich eingestellt wie Dimmy. Ich wünsche mir da als allererstes mal, dass es eine geile Story gibt. Und ich hoffe, dass man die auch erfahren kann, ohne dass man da komplett durchrusht. Aber das war bei Vessel of Hatred ganz in Ordnung. Aber Vessel of Hatred war dann sehr abrupt zu Ende. Hat ja auch sehr offen geendet. Das heißt, da gab es ja zu Recht auch einige Kritik. Und ich hoffe, dass jetzt die Story von Lord of Hatred episch wird, dass es geile Cutscenes gibt und dass man einfach eine richtig coole Diablo-Erfahrung da haben kann. Ich werde dann mit Sicherheit auch die dazugehörige Season spielen. Wie es mich dann darüber hinaus noch halten kann, wird sich zeigen. Ich bin halt nicht der größte Fan von diesem Season-Modell generell. Ich
will eigentlich einen Charakter spielen, aber das ist wieder nur meine MMO-Krankheit. nenne ich es jetzt einfach mal. Aber jetzt bezogen auf Lord of Hatred habe ich sehr, sehr viel Lust drauf. Ich freue mich da sehr drauf. Und fiebere auf den Release hin und bin da auch grundsätzlich positiv eingestellt, dass es cool wird.
Ja, geht mir ehrlicherweise auch so. Also wie gesagt, ich habe in den letzten Seasons ehrlicherweise Diablo 4 kaum noch gespielt. Ich habe auch mit dem Paladin dann wieder angefangen und hatte meinen Spaß damit. Ich freue mich jetzt auf den Warlock und bin sehr gespannt, wie das wird und freue mich jetzt gleich mit dir hier den Warlock in D2 anspielen zu dürfen, in D2 Resurrected. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da noch mit rüberkommt und einfach dabei bleibt. Wir hätten jetzt noch ein paar Fragen. Ich glaube, einige davon haben wir auch schon beantwortet aus der Community. Denkt ihr, Blizzard wird D2 Resurrected weiterhin supporten? Find's cool, dass man aktuell 2- bis 3-gleisig fährt. Wir haben gesagt, wir wissen es nicht, wir können es uns aber vorstellen. Also da mal schauen, wie es weitergeht. Aber es ist cool, dass es auf jeden Fall da wieder neuen Content gibt. Kommt mit dem Würfel auch das Kau-Level endlich ins Game. Das Kuh-Level ist ein ewiges Mysterium, über das wir gesprochen haben.
Brauchen wir da nicht Wirtsbeine erstmal, ist die Frage.
Oh, die bräuchten wir eigentlich. Ja, wir bräuchten Wirtsbeine als erstes definitiv. Aber dann bräuchten wir gibt es den in Diablo 4?
Vielleicht liegt der, vielleicht kann man ihn in dem Tristram das zweite Bein jetzt abnehmen.
Fällig gut.
Liegt da noch irgendwo rum.
Und welches Diablo wird es jetzt bei euch am Wochenende? Immortal 4, 2 oder keins?
Naja, ich teste jetzt das Zweier, den Warlock da, deswegen spiele ich das.
Bei mir auch, wird's auch der Zweier.
Ja, mal gucken, wie gut es mir gleich gefällt, ne? Also ich bin ja der Einzige jetzt, also von euch beiden hier, der Einzige, der es noch nicht gezockt hat. Deswegen bin ich gespannt, wie viel Spaß wir gleich haben werden und ob ich dann Lust habe, das weiterzuspielen. Ich habe jetzt tatsächlich den Paladin mir noch aufgespart nach unserem Paladin-Stream, dass ich den dann in Lord of Hatred mainen werde. Okay. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, verständlich. Ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt auch erstmal darauf, das mit dir gleich anzutesten und werde es auch davon abhängig machen, ob ich dann D2 weiterspiele, weil ehrlicherweise D2 Resurrected habe ich bisher kaum gespielt. Ich habe einmal kurz reingespielt und es danach liegen gelassen. Ich habe D2 gespielt, aber es ist lange her. Deswegen mal schauen, wie ich mich jetzt gleich anstelle. Wahrscheinlich wie der letzte Noob, aber es wird super und wir freuen uns drauf. Und kommen in D4 Add-on neue Schwierigkeitsstufen, war noch die Frage.
Habe ich nichts gehört.
Habe ich jetzt auch nichts gehört. Also, das werden wir. Es gibt ja dann, wie gesagt, dann noch mehr Infos am 9. März? 5. März. 5. März. 5. Am 5. März gibt es mehr Infos nochmal zu D4. Deswegen auch da. Wir halten euch auf jeden Fall upgedatet auf GameStar, sowohl auf unserer Website als auch natürlich auf YouTube. Da wird Jules vielleicht wieder News für euch haben oder unsere anderen lieben Kollegen aus dem Videoteam. Da könnt ihr gespannt sein und von dir kriegen wir auf jeden Fall auch nochmal einen ausführlichen Beitrag zum Warlock bei der GameStar und wir werden auch von Dimi noch, da könnt ihr auch schon viel lesen, was er bei Blizzard noch alles rausgefunden hat. Also wenn ihr da noch mehr Informationen wollt, schaut auf jeden Fall nochmal rein. Und damit Dankeschön für diesen Talk, danke, dass ihr Zeit gefunden habt. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wahrscheinlich am 5. März sitzen wir dann wieder hier und besprechen den Warlock in Diablo 4. Danke auch an alle im Chat, die bis jetzt dabei waren. Und hoffentlich, wie gesagt, bleibt gerne dran. Dann sehen wir uns gleich beim Zocken. Für alle, die das hier im VOD auf YouTube schauen, vielen, vielen Dank natürlich auch an euch. Und schreibt eben gerne mal in die Kommentare, was ihr euch für die Zukunft von Diablo noch wünscht. Ob ihr zufrieden wart mit den ganzen Geschenken, die Diablo hat oder Blizzard für uns hatte. Und damit vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.